Radio Raflika, Folge 251. Heute mit den Themen Pro Tour Amsterdam, ausstehende Bannings von einem kleinen Vogel, der vielleicht abgeschossen wird. Grief and Legacy, eins meiner Lieblingsthema. Es gibt TOs, die Turniere absagen, jetzt schon, wegen dem fehlenden Bann. Dann natürlich Bloomborough. Wir freuen uns alle drauf. Das cuteste Set aller Zeiten kommt zu uns. Und wenn wir noch Zeit zwischen Modern Horizons 3 und Bloomborough haben, reden wir vielleicht noch kurz über Assassin's Creed oder machen Ask Us Anything. Das sehen wir dann. Und genau, an meiner Seite, wie jede Woche, ist der gute Robin. Robin, wie geht's dir an diesem wunderschönen Tag? Ist dir auch so warm?
Ja, es ist wieder viel zu warm. Und nicht nur warm, ja. Es ist draußen, sondern auch heute Morgen in meinem Mund, weil ich habe mich am Kaffee verbrannt. Deswegen ist mein Gaumen so ein bisschen angedetscht. Das heißt, wenn ich vielleicht ein bisschen komisch rede, kann das vielleicht daran liegen. Aber wie geht's dir denn? Hast du dich gut von Amsterdam erholt?
Ging so. Ich habe das ganze Wochenende über gearbeitet. Jetzt habe ich die ganze Woche voller Arbeit vor mir. Ich brauche Urlaub von Urlaub.
Ja, gerade nach so einem Urlaub. Aber genau, das sind unsere Themen. Ein bisschen Bandtalk, ein bisschen Previews, weil über was anderes hat man ja gar keine Zeit mehr zu reden. Aber bevor wir einsteigen, natürlich der Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gefuelt sind von Holy. Ich habe eben schon draus getrunken. Und ich habe mir diesmal auch wieder Eiswürfel reingetan, weil sie halt zu dem Wetter auch wirklich sehr, sehr gut sind. Und ihr könnt auch diese fabelhaften Getränke ausprobieren auf weareholy.com/radioravnica. Und wenn ihr da was gefunden habt, was euch vielleicht gefällt, dann könnt ihr da sogar Geld mitsparen mit den Codes Ravnica5, spart ihr 5 Euro auf euer Ersteinkauf und mit Ravnica10 spart ihr 10% auf euren Einkauf. Und das Beste ist, ihr unterstützt uns damit indirekt. Das heißt, wir können uns davon eben neue Technik holen oder neue Software ausprobieren, je nachdem, was gerade irgendwie ansteht, um Radio Ravnica zu verbessern. Deswegen freuen wir uns da sehr drüber, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Aber damit würde ich sagen, lass uns mal einsteigen ins erste Thema, und zwar die Pro Tour Amsterdam und so ein bisschen dieses Gefühl von, ja, eigentlich erwarten wir ja jetzt schon Bann, oder? Also, ich weiß nicht, wir waren ja beide auf der MagicCon Amsterdam, hast du die Pro Tour da vor Ort verfolgen können? Hast du da schon so eine Vorahnung, dass Nadu sehr problematisch sein wird, oder hast du das erst später realisiert?
Ich habe das sehr, sehr früh realisiert, aus dem Grund heraus, dass alle Leute zu mir kamen, gerade meine Judge-Kollegen, die in der Pro Tour tatsächlich gejudged haben, und die alle gesagt haben so, well, Mark, Nadu is absolutely broken. Und es sind halt sehr, sehr viele Sachen. Es wurde ja im Voraus auch schon die Meta geleakt, also nicht geleakt, sondern sie wird ja angegeben. Ja. Die Pros, für die Leute, die es nicht wissen, müssen halt, ich glaube, 2 Tage vorher oder einen Tag vorher ihre Deckliste abgeben. Und daraus hin wird dann Meta gemacht und so weiter und so fort. Und der Meta-Share war, glaube ich, irgendwie 27% oder 28% Nadu, was halt eine insane Zahl ist. Leute da draußen müssen jetzt vielleicht denken, so 27%, das geht auch noch vollkommen klar. Es ist halt bei, ich glaube, 60 Decks, wenn ein Deck 27% hat und das nächste, glaube ich, 5% oder 6%, ist das insane viel.
Ja.
Und deshalb, das ist schon krass. Deswegen, ich habe das vor Ort schon mitbekommen. Und als ich dann die Top 8 gesehen habe, als ich dann mit Danny vom Ultimate Guard da noch kurz drüber geredet hatte, was da gerade abgeht, habe ich gesagt, so, okay, das wird ja lustig.
Ja, auf jeden Fall. Also es sind halt, ne, wir erinnern uns natürlich sofort zurück an so die schlimmsten Modern Decks in jüngster Vergangenheit. Wir hatten natürlich den Eldrazi Winter, wo Bannungsbedarf war. Dann hatten wir natürlich vor nicht allzu langer Zeit und ebenfalls Modern Horizons Karte Hogak. Und als ich gelesen habe, dass Hogak nicht die Performance hatte, die Nadu jetzt auf der Pro Tour hatte, habe ich mich wirklich erschrocken, weil Nadu liest sich vielleicht erstmal nicht so krass, wie es ist, aber dieser Value, den du eben von diesem verdammten Vogel bekommst, ist halt so insane. Als ich mir dann nachhinein das Gameplay dann noch so ein bisschen angeschaut habe, merkt man auch erst, wie broken das auch ist und wie schwer das auch halt eben ist, dagegen zu agieren, weil du hast halt sowas wie Summoner's Pack eben mit drin, um dir deine Nadus rauszusuchen, du hast Court of Calling drin aus dem genau selben Grund und natürlich dann eben diese Shuko-Nadu-Kombi, wo du den quasi immer wieder targeten kannst und am besten auch noch mit diesem neuen Landfall-Kollegen, dessen Namen ich gerade nicht finde. Genau, aber dadurch machst du halt auch immer noch weitere Kreaturen durch deine Landdrops, die du mit Nadu machst. Und dafür hast du halt dann weitere Buddies, die du dann targeten kannst mit Shuko. Und nicht nur ist es insane für Value, nicht nur ist es schwierig zu interagieren, ich finde auch, es ist fürchterlich zuzuschauen, oder? Also, sie haben ja dann darüber übergegangen, diese Karte zu implementieren, wo sie quasi links haben sie eine 0 stehen, rechts haben sie eine 2 stehen. Und damit kann man dann quasi die Aktivierungen angeben, wie häufig eine Kreatur von links nach rechts wandernd quasi schon getargetet wurde mit der Fähigkeit von Nadu. Und das ist schon für mich so dieses Zeichen von, diese Mechanik ja. ist nicht gut. Diese Mechanik ist nicht Nein. gut für Modern, sie ist nicht gut designed. Sie macht schon das, was sie will, ziemlich gut. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Karte so final rauskommen sollte, wie sie jetzt rausgekommen ist. Also vor allen Dingen, es gibt so viele Stellschrauben, wo man sich verbessern hätte können. Das Land hätte ungetappt reinkommen können. Man hätte jeden Trigger nur einmal machen müssen. Man kann vielleicht auch allgemein diesen Effekt limitieren, dass man diesen Nadu-Effekt, dass man die oberste Karte revealed, allgemein in einem Zug nur zweimal machen kann. Und das wären alles so Mechaniken gewesen.
Die Anführungsstriche müssen weiter nach vorne.
Genau. So alle, also egal wie häufig du diesen Effekt nutzen willst. Und das macht mich, glaube ich, an Nadu so sauer, dass einfach von der Designseite her, dass keine gute Magic-Karte ist. Es ist einfach ein riesengroßer Designfehler. Oder übertreibe ich da von meiner Seite aus?
Nee, absolut nicht. Es ist ganz witzig. Ich musste ein bisschen lachen, gerade mit dem Hogak. Es gab ein Bild von Card Market, wo Hogak drauf war, der am 14.06.2019 released wurde. Mhm. Und am 14.06.2024, also am selben Tag, 5 Jahre später, wurde Nadu released.
Oh boy.
Und bei Hogak kam der Emergency Ban am 8.07. Und das ist heute, Tag der Aufnahme, heute. Also für euch am Montag kam der Ban from Bridge from Below. Und nicht mal ganz 1,5 Monate später kam dann der Hogak-Ban. Mhm. Und in diesem Bild ist aber ganz großartig drunter noch die Frage nach Shuko, wann die gebannt wird. Das heißt, nicht nur performt Nadu besser, auch der Notfall-Button, der da jetzt mit eingebaut wurde, mit diesem Banning, was wir letzte Woche besprochen haben, letzte oder vorletzte, ist nicht eingetreten. Auch das haben sie einfach schleifen lassen. Weil genau für sowas ist dieses Banning ja da.
Ja.
Und es zeigt sich einfach, dass sie einfach willens sind, sowas einfach hinzunehmen. Und es ist ja nicht nur so, dass es eben damit insane ist, sondern es gibt ja diesen Landfall-Dude aus Thunder Junction, der
der Grizzly Bill.
Genau, und immer wenn es reinkommt, wenn ein Land reinkommt, kannst du eine Kreatur eine +1/+1-Marke verpassen, was Nadu wieder triggert.
Ja.
Und auf der anderen Seite gibt's ja diesen aus Modern Horizons 3, diesen Dude, der halt sagt, wenn ein Land ins Spiel kommt, kriegst du ein 1/1er, was halt eine Infinite-Combo einfach ist.
Ja.
Und das Insane dabei ist, du gehst halt unendlich viel +1/+1-Marken, damit gehst du unendlich aggro. Und die meisten Decks sind ja dazu übergegangen, nicht mal mehr Tassis Orakel zu spielen, weil es die schlechteste Karte in diesem Deck ist. Und das ist halt das Insane, wo ich mir denke so, okay, stopp, eure Win-Condition ist die schlechteste Karte eures Decks.
Die Karte, die das buchstäblich halt sagt, you win the game, die kann man einfach cutten, weil das nicht
mehr schlecht.
Gut genug ist. Ja, es ist insane.
So insane. Und da muss ich halt sagen, das finde ich so weird und traurig, dass da einfach nicht reagiert wurde oder sonst was.
Ja.
Lustigerweise, wenn man die All-Over-Meta anschaut in den letzten 14 Tagen, ist es halt so, dass das Nadu halt irgendwie über 21% aller Spieler auf MTG Goldfish gerade hat.
Ja.
Und wenn man aber die 30 Tage anschaut, ist tatsächlich Ruby Storm mit 2% nochmal höher, weil ganz viele Leute auf das Deck gewartet haben, das spielen wollten und einfach komisches Storm spielen wollten, weil sie einfach keinen Nadu spielen wollten. Und das war das Lustige. Wir kamen aus Amsterdam, wir kamen von der Pro Tour und Nadu war die Hälfte wert.
Ja.
Weil alle gesagt haben, okay, lassen wir die Finger davon, die Karte wird gebannt, wir haben keine Lust, über Hogak damals super gescammt zu werden.
Scam.
Und wir kaufen uns lieber was anderes. Und seitdem steigen die Zahlen von Ruby Storm, Boros Energy, Tron und Jeskai Control immer weiter an und Band Nadu fällt gerade, weil Leute davon ausgehen, dass das einfach das beste Deck ist und deshalb gebannt werden und sie üben mit was anderem. Und das ist so insane, weil damit kann ja Wizards auch hingehen und sagen, ja, seht ihr, das ist gar nicht das beste Deck. Das beste Deck
Ruby Storm. Das ist,
und ich denke mir so, ist so falsch.
Das ist halt das Ding. Das Problem ist, man hat so wenig Vertrauen in Wizards of the Coast mittlerweile, was solche Entscheidungen angeht, weil diese Profitorientiertheit, also es ist ja schon bezeichnend, dass halt in diesem Card Market Post, den du eben schon meintest, dass halt der Shuko-Bann quasi nicht mal eine Frage ist, ob sie den bannen, sondern dass es offensichtlich die falsche Entscheidung ist, die jetzt als Emergency-Ban kommt, damit sie nicht aus dem neuen Set direkt eine Karte bannen müssen. Und da halt diese Entschlossenheit, quasi eher darauf zu achten, dass Leute noch quasi Modern Horizons 3 kaufen, um an Nadu zu kommen für potenzielle Modern-Decks, dass das überwiegt über ein gesundes Modern, was die Leute überhaupt spielen wollen. Das ist halt jetzt schon, also diese Gier von Wizards of the Coast diesbezüglich, weil diese Entscheidung steht im Raum. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden in der nächsten Woche, wenn in dieser Woche, im Laufe der Woche halt ein Bann kommt, wir werden wahrscheinlich über einen Schuko-Bann reden, weil es aus der Historie von Wizards of the Coast klar ist, dass sie sich weigern, wenn noch ein paar Euro rauszudrücken sind aus einem Set, eine Karte aus diesem Set eben zu bannen. Und dann wird's lieber die low-hanging fruit. Aber man vergisst dann komplett, dass vielleicht Schuko halt eben, also wie halt Bridge from Below mit Hogak. Die hat man am Ende gar nicht mehr gespielt. Und man hat dann andere Möglichkeiten genommen, um halt Nadu zu triggern. Und ich werde jetzt schon wütend, weil ich weiß, sie werden das Falsche bannen. Und es würde mich wirklich überraschen, wenn sie diesmal den Nagel auf den Kopf treffen mit dem Bannhammer. Und halt wirklich sagen, okay, sorry, Nadu war ein Fehler, wir müssen das bannen. Bis dahin ist ja auch so ein Ding, wir kommen gerade von Modern Horizons 3, die Leute wollen Brune, die Leute wollen Ruby Storm zum Beispiel spielen, was man dazu sagen muss, hat bei der Pro Tour richtig krass verkackt. Also wir haben es nicht einmal in
versagt,
der wir haben es nicht einmal in der Top 8. Dafür haben wir 4-5-mal Nadu-Decks, einmal 4-Color, der Rest ist alles banned. Und die Decks, auf die Leute gehypt sind, auch sowas wie Jeskai Control von Javier Dominguez, einmal in der Top 8, oder auch Boros Energy, was einen ähnlichen Plan verfolgt, so. Das sind alles so Decks, da haben die Leute, glaube ich, einfach mehr Bock drauf, die eben zu spielen, weil sie halt wirklich Spaß machen. Aber niemand wird sich jetzt gerade ein Modern-Deck kaufen, solange dieser Bann nicht passiert ist. Und das hält gerade das Format, zumindest vom Gefühl her und wie man so, was man so aus der Community hört, in so eine Schockstarre von wegen, ja, okay, jetzt warten wir einfach ab, diese Hype-Phase nach Modern Horizons 3, dem größten Set des Jahres, die wird jetzt quasi kurz überschattet von, alle warten jetzt auf den Nadu-Bann, damit es danach wieder losgeht, aber verpassen sie da nicht auch einfach so ein riesen Opportunity, so ein neues Modern auch mit anzukündigen?
Ja, tatsächlich, weil ich muss mal was staten. Wir werden ja immer dafür so ein bisschen geblamed, dass wir immer, manchmal, also nicht immer, dass wir manchmal ja so Voraussagen sagen. Und wir haben das ja letztes Jahr mal gegen Ende mal unseres Geburtstages mal gefragt. Mhm. So, hey, sucht mal Sachen raus, wo wir Recht hatten, wo wir Unrecht hatten. Und ich kann sagen, wir hatten Recht. Das ist so großartig. Und zwar, als der Emrakul The World Anew gespoilert wurde, habe ich gesagt, den kann man in Tron bestimmt spielen mit so einem One-of-Underworld-Cookbook und dann einfach mit Ursas Saga den raussuchen. Und es wird tatsächlich genau so gespielt.
Sehr gut.
Sehr gut. Muss ich einfach mal sagen, das ist so gut und so wichtig. Und dementsprechend, das fand ich ganz witzig, weil es ist einfach ein neues Modern. Es ist ja nicht nur das eine, sondern es sind ja auch die anderen Decks. Es sind ja auch viele Decks drumherum. Dieses Energy, was du angesprochen hast, Boros Energy, was ja einfach ein Agro-Deck ist, wo du halt Guide of Souls drin hast, der einfach Energy gibt, Modern Horizons 3, Raghavan. Mhm. Dann hast du Ajani drin, Modern Horizons 3, Ambit Raptor, Modern Horizons 3, Felia, Modern Horizons 3, Bone Crusher Giant, ganz lustig. Mhm. Und dann Flage, Modern Horizons 3, Galvanic Discharge, Modern Horizons 3. Ihr merkt einfach, Unstable Amulet, Modern Horizons 3, Static Orb, The Prison. Also es ist so viel Modern Horizons 3 in diesen Sets drin. Das erinnert mich ganz, ganz stark an, als Modern Horizons 2 reinkam. Und das ist nur eins der Decks, das ich jetzt gerade random gegrabt habe. Wenn ich, wie gesagt, Tron mir jetzt let's grabbe, mit dem Devourer of Destiny und Emrakul, The World Anew. Das sind die einzigen Kreaturen da drin.
Ja.
Und das sind beides Modern Horizons 3 Karten. Kozilex Command, Full Set, Modern Horizons 3 und so weiter und so fort. Das sind einfach Karten ohne Ende, die halt da einfach gespielt werden. Und da muss ich einfach sagen, das zeigt einfach, dass wir einfach diese Forced Rotation mittlerweile so krass haben, dass es echt schon traurig ist.
Ja, total. Also ich meine, es gibt natürlich auch Decks, die sich so ein bisschen anpassen. Also die Rakdos Scam oder Mono Black Scam Koffers Varianten, die nehmen halt jetzt einfach Necro mit rein, also Necropotenz. Und was ich ziemlich lustig finde, dass Soul Spike, eine Karte, die so janky wirkt, wenn man sie sich hier anliest, jetzt einfach durch dieses Deck gespiked ist, weil man damit halt ganz gut Necro Dominance eben ausnutzen kann. Für alle, die es nicht wissen, Soul Spike ist ein 7-Mana-Instant mit dem Text, you may remove 2 black cards in your hand from the game rather than paying its mana cost. Und dann, es dealt 4 Schaden zu Target Creature oder Player und man gained 4. Und die Idee dahinter ist, mit Necrodominance eben quasi so viele Karten zu ziehen, wie es geht, sich selbst quasi auf einen Lebenspunkt zu bringen oder ne, was man halt gerade so aushält, vielleicht immer eine Scholdo draußen, die man auch in diesem Deck spielt, um wieder live zu gainen und dann quasi die Soul Spikes zu spielen, bevor man discarden muss, weil die Maximum Hand Size ist ja nur 5 und das ja. Damit halt eben die Soul Spikes zu füttern. Und das finde ich halt ziemlich witzig, dass sie halt dann hier ne, dieses neue Deck jetzt quasi rauskommt, was halt ne, grob basiert auf vielen anderen Sachen. Aber das ist halt einer der wenigen Beispiele, wo so alte Decks sich durchgesehen haben. Also das und Tron, was du eben meintest, das ist halt schon wirklich ziemlich krass drin. Und vor allen Dingen, was ich auch krass finde, wie wenig Länder dieses Deck spielt. Ich habe gerade mal geguckt, also eigentliche Länder sind hier nur 11. Und es sind 14 MDFCs, die man hier drin spielt. Also wir haben viermal den Boggart-Trawler. Wir haben hier dieses Malakir Rebirth, was auf der anderen Seite ein Tapland ist. Wir haben Agadeem's Awakening, also ne, auch Fel the Profane, 4-Mana-Removal-Spell auf der anderen Seite ein Land. Das ist schon ziemlich krass. Ich hätte nie gedacht, dass wir ein Midrange-Mono-Black-Deck einfach mit 14 oder mit 11 Ländern nur sehen in der Deckliste.
Ja, das ist schon, also es sind 17 Länder, oder nicht, wenn ich das richtig sehe.
Also
17 plus 6.
Moment, ich hatte jetzt gerade, welche Liste hatte ich die? Ich glaube, ich hatte die von Noah Ma. Ach nee, ich hatte die andere, die von Seth Manfield. Und da sind es tatsächlich nur 11. Also spielt nur 3 Phyrexian Tower, 6 Swarms und 2 Urborgs. Und der Rest sind halt alles quasi Futter für Soul Spike.
Ja, das ist schon krass. Genau, das ist halt sehr spannend. Dazu kommt ja auch das, was du ja gerade schon gesagt hast, ältere Karten wie Soul Spike, die man einen Spike bekommen. Mhm. Auch eine etwas ältere Karte, in Anführungsstrichen, ist Sun Cleanser aus M19 mit 2x14. Wenn er ins Spiel bekommt, removed man alle Counter von einer Kreatur und sie kann keine Counter bekommen. Das ist aber nicht so relevant, sondern ein Gegner unserer Wahl verliert alle Counters und er kann keine Counter mehr bekommen, solange Sun Cleanser drauf ist. Heißt, er kann keine Energy bekommen.
Ja.
Und das sind halt auch so Karten, wo dann auf einmal solche Karten in irgendwelchen Sideboards landen, die halt früher einfach niemand gespielt hat und jetzt mittlerweile echt teuer geworden sind.
Ja,
und das finde ich halt, das finde ich halt schon spannend. Also es adaptiert sich schon, keine Frage, aber es sind halt unendlich viele Modern Horizons 3 Karten im Umlauf, die halt alle irgendwie super, super krass gespielt werden.
Mhm.
Und wie gesagt, diese Forced Rotation finde ich auch irgendwie krass und irgendwie ein bisschen traurig, weil wenn man sich das eigentlich mal überlegt hat, sind wir in einem Event, bei einem Spiel, wo Modern als ein Format, als ein Non-Rotating Format angekündigt wurde. Und das ist es einfach faktisch gesehen nicht mehr. Wir haben mit Modern einfach einen Rotating Format bekommen. Und wenn Pioneer und Standard so mit jedem Set rotieren, dann haben wir jetzt hier was einmal im Jahr mit Modern oder alle 2 Jahre mit Modern Horizons 3, und Assassin's Creed und Herr der Ringe und rotiert.
Das ist halt eben das Ding. So, ich hatte eben noch ein Video gesehen von MTG Goldfish und Seth Ronoff, der meinte, es gibt dieses eine Beispiel von einer der CEOs von Wizards of the Coast, glaube ich, die jetzt auch gegangen ist, um bei Funko Pop oder so zu arbeiten. Sie hatte mal zu Dungeons and Dragons, zu den Player Handbooks gesagt, dass sie halt untermonetarisiert sind, weil die Leute kaufen sich ja nur das Player Handbook und können dann einfach quasi bis zum Ende spielen. Und ich habe das Gefühl, ein ähnliches Mindset ist halt wirklich auch auf Modern gewesen, wo man halt gesagt hat, okay, wir können es irgendwie nicht ordentlich monetarisieren. Dann hatte man irgendwie die Modern Masters-Geschichten, die ja sehr gut ankamen. Dann halt Modern Horizons 1, 2 und jetzt halt 3, die halt auch richtig gut ankamen. Auch dann sowas wie Universe Beyond-Geschichten. Und es ist halt einfach nicht mehr so. Früher konntest du ja halt auch wirklich so Modern Buyers Guides und sowas holen, wo du dann eine Budget-Version von, keine Ahnung, Junt Midrange oder sowas spielst oder halt irgendwas Günstiges, wo du dann, hey, das sind die Must-Have-Pieces, damit das Deck funktioniert. Und dann kannst du dir Monat für Monat, kaufst du dir mal hier einen Tarmogoyf oder hier mal irgendwie dein Playset Thoughtseize, deine Lilianas of the Vale, deine Bobs, die du brauchst.
Ja, genau.
Und dann kann man irgendwie sagen, so, hey, in 2, 3 Jahren hast du dann die Top-Tier-Variante. So, fokussier dich auf Fetchlands, das ist das teuerste. mittlerweile, wie gesagt, man guckt sich diese Top 8 an und man sieht nur neue Karten. Man sieht halt, also was ja auch eigentlich, es kann ja auch was Gutes sein, wenn dann wenigstens das Format so offen wäre, um neue Sachen auch auszuprobieren. Und da kommt halt eben Nadu rein. Also gerade dieser eine Vogel, wo sie halt wirklich zu viel wollten mit dem Deck. Und das restriktiert halt einfach so die Kreativität, die man ja dann zumindest fördern könnte mit so einem Modern Horizons Set, wenn man schon nicht die Beständigkeit von einem Eternal-Format haben kann. Und das ist halt, ist halt einfach schade. Also Ähnliches hatten wir halt auch mit Herr der Ringe, mit dem One Ring und Orc Spowmaster, die halt jetzt auch immer noch in jedem Deck sind, die einfach Must-Include sind. Die musst du halt spielen, bis sie halt wieder raus sind. Und sie werden immer teurer. Und ja, das ist halt eben das Schwierige. Aber wie siehst du gerade Modern? Also was sind Schritte, die deiner Meinung nach notwendig sind, damit man Modern aktuell jetzt genießen kann? Ist das der Nadu-Bann? Reicht es, dass man nur Nadu bannt? Oder glaubst du, dass man direkt schon was anderes mitbannen muss? Wie ist dein Blick gerade auf Modern?
Ich glaube, in Modern ist es sehr schwierig. Also ja, Nadu muss auf jeden Fall gebannt werden, keine Frage. Da bin ich auf jeden Fall eine ziemliche Überzeugung von. Mhm. Ich bin mir halt nicht sicher, wie halt die anderen Decks dadurch dann sich rotieren lassen. Weil es ist immer so, wenn man ein Combo-Deck als Tier-1-Deck hat, dann weinen alle Leute. Weil niemand mag Combo, außer Combo-Spieler. Und niemand mag Combo-Spieler. Ich spiele sehr viele Combos. Und am Ende des Tages ist es halt so, dass es immer für die Leute schwierig ist. Jetzt haben wir aber Ruby Storm und Barn Nadu als zweimal Combo-Deck, als die meistgespielten Decks der letzten 30 Tage. 8.7. irgendwie 19.55 abends. Damit unsere Mods mich nicht wieder tadeln, dass ich wieder irgendwelche Stats sage, ohne zu sagen, wann ich die rausgesucht habe. Und wenn wir sowas haben, wenn wir solche Problemkarten, Problemdecks haben, wird danach über Ruby Storm geweint. Ganz einfach. Da gehe ich ganz stark von aus. Und da bin ich halt mal drauf gespannt, was damit passiert. Es ist historisch einfach so, dass wir eine Möglichkeit einfach haben, dass Leute tatsächlich einen Deck spielen. Und das ist halt noch das, was ich noch am spannendsten finde. Wenn man jetzt zum Beispiel mal durchgeht und man schaut sich die Stats der Decks zum Beispiel an, ist es halt zum Beispiel auf der Proto Modern Horizons 3 super interessant, was da halt alles noch mit in der Top 8 dann mit rumgespuckt ist und so weiter. Und was halt auch zum Beispiel einen sehr guten Cut gemacht hat, war zum Beispiel Espa Goyos. Das ist am Anfang mit 10-0 gestartet und ist dann halt im Draft abgefallen. Und so weiter und so fort. Das heißt, man muss die Stats und die ganzen Sachen auch noch was anderes machen. Und ich sehe da einen Contender. Oh Junge, vor dem habe ich Angst.
Ja.
Ist tatsächlich einfach eine schwierige Karte. Ganz einfach.
Absolut. Also vor allen Dingen, das, was mich halt wieder so ärgert, ne, ich habe ja so eine Hassliebe mit Modern, wo ich halt irgendwie denke, okay, eigentlich wäre es ja schon ganz cool, nochmal in Modern einzusteigen. Und es gab wirklich Decks, also die, man konnte ja auf Magic Online auch noch vor dem offiziellen Release so ein bisschen brewen und da habe ich mich auch ein bisschen inspirieren lassen, was so ein paar Leute irgendwie spielen. Und es gibt halt wirklich dieses Boros Energy Deck. Was ich finde, das sieht ziemlich cool aus. Also spielt eben Guide of Souls und den neuen Ajani und so weiter, auch Amped Raptor, eine ziemlich coole Karte und halt auch eben Flage, die ich halt auch ziemlich Hammer finde, so als Kartendesign und wie gut sie eigentlich ist. Aber ne, das ist auch einer der günstigeren Decks, wenn man bei Modern von günstiger reden kann. Aber das ist halt auch wieder so ein Ding, will ich jetzt wirklich in ein Format wieder einsteigen, wo ich weiß, dass momentan so eine Karte ist und wo ich weiß, dass Wizards of the Coast historisch bedingt eben sich sehr lange Zeit lässt mit so einem Bann? Eher nicht. Also dann bleibe ich dann doch lieber bei meinem Commander und kann zu dem Typen sagen, der Nadu dort spielt, hau ab, ich will nicht mit dir spielen. So, das kann ich halt bei Modern nicht machen. Und das ist halt diese Frustration, dass sogar potenziell interessante Decks, wo ich sogar selbst als jemand, der schon ewig kein Modern mehr gespielt hat, sogar überlegen würde, vielleicht kann man sich ja ein paar Karten holen und irgendwas zusammenschieben, was so in die ähnlich ist. Einfach noch mal ausprobieren.
Mono Red Prowse, ich sag's euch.
Ja, aber das Ding ist halt, Mono Red habe ich halt auch keinen Bock drauf. Also halt wirklich so dieses weiß-rote Boros-Gedöns, das fand ich eigentlich ganz spannend, gerade halt mit sowas wie Ajani und Guide of Souls und halt diesen ganzen Energy-Payoffs. Das fand ich irgendwie eine spannende Liste, um es mal zu spielen. Und halt diese Mono-Red-Geschichten, die können schon ziemlich gut sein. Ich meine, Ruby Storm ist ja auch äußerst beliebt. Aber es ist halt einfach, ne, wenn man weiß, dass gleichzeitig Leute einfach Moneypile Band Nadu wieder spielen und damit halt steil gehen, dann hat man da nicht so viel Bock drauf, ehrlich gesagt. Schwierig, und dementsprechend, ja. Ich bin gespannt, wie sie reagieren. Wir werden auf jeden Fall nächste Woche besprechen, falls es einen Bann gibt. Sollte es einen Bann geben, werdet ihr es auf jeden Fall bei uns auch hören. Aber ja, bis dahin, Modern-Spieler bleibt stark. Schaut vielleicht euch schon mal um, was ihr nach Nadu spielen wollt und ob es gerade Turniere gibt, wo ihr vielleicht unbedingt Nadu haben müsst. Ansonsten schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr zur Pro Tour Amsterdam standet. Wie fandet ihr die Band-Nadu-Listen, die da gegeneinander angetreten sind? Und vielleicht, wie findet ihr die anderen Decks, die momentan so ein bisschen die Runde machen? Findet ihr das Mono-Black-Deck ein würdiger Nachfolger zu Scam? Oder sagt ihr doch, okay, Ruby Storm ist die Wahrheit? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit direkt der nächsten Banddiskussion, und zwar dein Lieblingsthema, Legacy. Die Situation in Legacy ist momentan sehr, sehr schwierig. Haben wir schon häufiger von dir gehört, haben wir schon häufiger auch im Podcast besprochen. Aber jetzt müssen auch Tournament-Organizer so langsam Konsequenzen ziehen, zumindest ihren eigenen Anmaßen nach. Wir haben All Central Games, die, soweit ich das hier aus dem Artikel gelesen habe, der uns vorliegt, einmal im Monat ein 5K-Tournament machen. Also im Sinne von, das Preisgeld ist zusammengerechnet eben $5,000. Also nicht zu unterschätzender Betrag. Und ich könnte mir auch vorstellen, das ist halt ein Legacy, was ja in Paper nicht jetzt so die breite Masse erreicht und schon so ein Event ist, wo man drauf guckt, wo man da wirklich sagt, okay, alles klar, da kommen auf jeden Fall viele Leute zusammen, die da wirklich Bock auf Legacy haben. Die haben halt in dem Artikel gesagt, sie haben sich jetzt dazu entschlossen, dieses Turnier abzusagen bis aufs Weitere. Und sie begründen das damit, dass ohne Grief eben oder mit Grief das Format eben nicht das ist, was sie highlighten wollen. Und sie sind sehr stolz auf diese Turnierserie und sie wollen es ungerne verkommen lassen in eine Übersicht, wo alle Leute drauf zeigen und sagen, Legacy lohnt sich nicht. Absolut. Wie findest du diese Reaktion? Ist sie angebracht? Findest du, sie ist übertrieben? Oder sagst du, das ist ein wichtiges Zeichen, was Wizards of the Coast hören muss?
Ja, das Letzte. Denn wir haben gerade eben schon mal davon gerechnet, 20,9% Band Nadu oder so klingt viel. Wir haben über 25% Scaminator.
Ja.
Die meistgespielten Karten sind Brazen Borrower und Grief im Format. Orcish Bowmaster, eine schwarze Karte. Troll of Khazad-dûm, eine schwarze Karte. Psychic Frog, eine schwarz-blaue Karte. Doughty Voidwalker, eine schwarze Karte. Atraxa, Grand Unifier, das ist nur ein Reanimationstarget, aber auch sie ist blau und schwarz.
Ja.
Archon of Cruelty, eine schwarze Karte. Und Murktide Regent, eine blaue Karte. Und die werden allesamt, alle zusammen, so wie sie da stehen, in einem Deck gespielt. Und dieses Deck hat halt 25%. Der merkt halt nicht mehr ganz so oft, aber die anderen über 25%. Und der Psychic Frog hat es noch viel, viel schlimmer gemacht, dass man eben nicht nur den Grief und Troll Reanimate Plan hat, sondern mit dem Psychic Frog eben auch sowas wie Atraxa oder Archon of Cruelty abwerfen kann und halt coole Reanimationstargets hat, die man reanimaten kann.
Ja.
Und wir hatten es noch nie, dass Reanimate einfach auf dem 6. Platz der meistgespielten Karten waren. Davor sind nur Force, Brainstorm, Ponder, Force und Daze, damit man Reanimate beschützen kann. Weil auch diese ganzen Karten spielt man alle in diesem Deck.
Ja.
Das heißt, die Top-Karten aller Decks sind das Deck.
Ja.
Und das ist ein Problem. Und das ist ein großes Problem. Und als ich da halt schon mitgekriegt habe, ich meine, kommen wir jetzt gleich auch noch mal zu, dass Wizard of the Coast bei dem MTG Weekly, ja auch drüber gestatet hat, so, ja, wir wollen Grief erstmal nicht bannen, wir wollen ja erstmal schauen, wie die Meta sich entwickelt, in einem Emergency-Bann-Ding, wo sie halt sagen, da müssen wir was machen, wenn es zu schlimm ist. Und es ist zu schlimm.
Mhm.
Und, naja, dann sagen sie in einem Nebensatz, so, ja, unser Experte zu Legacy, der hat uns auch schon geraten, wir müssen den Grief bannen, aber das haben wir noch nicht gemacht. Und da bin ich geplatzt.
Ja,
also es war schon vor ein paar Wochen, wo das rauskam. Und ich habe das auf Twitter direkt geteilt. Ich bin ja sonst nicht so aktiv auf Twitter, muss man einfach sagen. Ich bin ja eher so der Instagram-Mensch. Und da musste ich auf Twitter gehen, weil da ist eh eine Rage-Bubble ohne Ende. Ich finde das Programm ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Aber da konnte ich mich ausleben. Weil wenn ich hingehe und sage, ein vom Gegner geforster Mulligan auf 5, und zwar schlechte 5, mit denen ich nicht ins Spiel reinkomme, während der Gegner eine 3-2-Kreatur hat, die Menace hat, die ich nicht mal alleine blocken kann. Das ist in Ordnung. Aber White Plummet Adventure, ich weiß, ich mache da manchmal meine Witze drüber, dass ich den wiederhaben will und so weiter.
Ja.
Aber das ist mein voller Ernst. Eine Kreatur, die ich Turn 1 spiele, die Turn 5 gewinnt, Turn 4 mit ein bisschen Unterstützung, Turn 3 mit ganz viel Unterstützung, die war zu stark.
Ja.
Aber Grief, den man jetzt gerade in Modern Horizons 3 gereprintet hat, der ist voll okay, solange er in Boostern verkauft wird.
Ja, es ist schwierig, es ist schwierig. Ja. Das Ding ist halt natürlich, ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, dass, glaube ich, Legacy bei Wizards of the Coast einfach nicht so weit oben ist. Und du hast eben auch schon so im Nebensatz gesagt, Grief wird halt reprinted in dem Modern Horizons 3 Set. Und ich glaube, da war man einfach etwas zu übervorsichtig und realisiert nicht, wie schlimm die Situation in Legacy gerade ist. Mhm. Also allein, wenn wir uns bei MTG Goldfish eben die Format-Staples in Legacy angucken, wirklich Top-Cards overall, alles blau-schwarz. Top-Creatures, alles blau-schwarz, mit Ausnahme von Atraxa und Elvish Spirit Guide. Top-Spells, alles blau-schwarz. Top-Lands sind halt hauptsächlich eine Underground Sea, Island, Flooded Strand, Polluted Delta, Swamp. Also alles, was irgendwie blau mit raussucht. Oder halt Surveillance.
Bis acht, genau.
Und das ist halt das sind eindeutige Zeichen, meiner Meinung nach. Und ich habe keine Ahnung von dem Format. Also das ist halt wirklich das Ding. Und halt wirklich diese Ankündigung. Wir haben auf Twitter von Nick Thos, was nicht Nick Thos irgendwas mit der Magic-Karte zu tun hat. Aber dort hat halt jemand eben geschrieben, dass eben ein Mitglied des Play-Designs-Team, ein Legacy-Experte eben, das recommended hat. Und ja, es ist halt einfach. Es grenzt schon an Frechheit, wie wenig sie Beachtung schenken.
Ich muss das einmal ganz kurz noch mal hintersetzen. Nick Thos ist Nick Miller. Nick Miller ist seit 2007 Star City Games Writer, Journalist und tatsächlich auch Kommentator und auch in den Games viel unterwegs gewesen. Er hat unter anderem die Star City Games Series damals groß gemacht. Er hat Star City bis 2019 an den Höhepunkt ihrer Karriere gebracht. Und er ist einer der Personen, mit denen man diese Ding macht. Das ist nicht nur irgendein Dude, der halt random irgendwo rumweint, sondern es ist wirklich, wirklich ein krasser ja. Mensch eigentlich, der das sagt.
Total, total. Und man merkt es halt auch in der Meta-Übersicht. Also es fehlen komplett die weißen Decks. Es fehlen komplett andersfarbige Decks. Also sowas wie Mono Red Prison. Da kann man sich auch allein schon irgendwie so ein bisschen rausschauen, warum das vielleicht ganz gut funktioniert, wenn man einfach den Gegner daran hindert, so gut wie es geht, Magic zu spielen. Der Rest ist halt einfach Scam in verschiedenen Kombinationen. Wir haben noch mal irgendwie so eine Painter-Liste und eine Lands-Liste weiter unten oder so. Aber so diese Staples von einem Death in Texas, von einem weißen Agro-Deck, die fehlen halt komplett. Und da verstehe ich komplett deinen Frust, dass man dann sagt, okay, White Plume Adventurer, eine vergleichsweise echt harmlose Karte, wird hier gebannt und halt so ein Grief halt eben nicht, der offensichtlich nicht nur ein Pain in the Ass ist, Ding zu spielen, weil man wirft zwei Karten ab und der Gegner hat einen 3-2er mit Menace. Aber auf der anderen Seite halt auch aktiv echt diese Decks so krass bevorzugt, dass man halt auch kaum wirklich Chancen hat, dagegen irgendwie anzukommen. Ja. Und das macht es halt einfach so
immer mit einem schlechten Mali genau 5.
Ja.
Entschuldigung.
Egal, also was man
macht. Ist halt macht, immer ein schlechter, genau. Und jetzt stell dir mal vor, du hast sogar noch gemulligant. Dann mulligantst du auf 4 runter, wenn du einmal mulligantst. Und du verlierst deine besten Karten.
Ja.
Das ist halt einfach dumm. Sorry, das sagen zu müssen, aber es ist einfach dumm.
Nee, klar. Und wir werden es halt jetzt auch gerade, wir haben eben bei Modern gesprochen, wie viele kreative Decks von einer zu starken Karte unterdrückt werden. Ich finde, Legacy, also Grief in Legacy ist einfach nochmal so viel schlimmer, weil dieses Support-Paket drumherum, die mir so krass bevorzugt, mit natürlich Force of Will, mit aber auch den ganzen anderen Spells, die da drumherum einfach gut funktionieren. Du hast eine sehr gute Möglichkeit, eben mit Reanimator dann auch halt den Sack zuzumachen. Das fehlt halt alles so ein bisschen in Modern, weswegen Grief da nicht so ein Riesenproblem ist. Immer noch problematisch genug, ein Top-Deck zu sein, aber da gibt's halt andere Probleme. Und wir sehen halt im Vergleich zu Modern überhaupt keine Modern Horizons 3-Karten Legacy aufkommen. Und das ist halt auch so ein bisschen so ein Zeichen.
Ja, da muss ich kurz was dazu sagen.
Nee, klar.
MTG Goldfish hat gerade ein Problem mit den Ligen von Legacy.
Okay, verstehe.
Wenn du gerade drauf gehst, es werden gerade die Ligen, die neuesten Ligen aus vom 20.06. gemacht. Ich habe neulich ein bisschen was in Magic Online aufgenommen, weil ich auch mega viele Decks da gerade austesten bin. Und es werden schon eine Menge Modern Horizons 3.
Okay, okay, verstehe.
Das täuscht so ein bisschen, weil es halt, wie gesagt, alte Daten noch sind.
Mhm.
Aber wenn man auf anderen Plattformen schaut, ich glaube, es gibt eine für mich immer ganz gute Plattform, ist tatsächlich MTG Dex. Es ist mtgdex.net, kann ich jedem empfehlen. Da werden auch ganz viele der asiatischen Seiten mitgemacht. Und was da natürlich auch drin ist, natürlich haben wir da auch Scaminator mit 16,6%.
Ja.
Aber was da halt reinkommt, ist Monored Prison mit 6,5% gilt als Tier 1 Deck. Und unten fangen gerade die Eldrazi Stompies an, richtig stark zu raisen.
Mhm.
Und diese Eldrazi Stompy Decks, Leute, ich sag's euch, dieses grüne Eldrazi, das wird sehr, sehr viel verändern, weil es ist nicht schwach gegen Grief. Und wenn sie euren Kram reanimaten, haben sie davon nichts, weil es alles Cast-Trigger sind. Und ihr schlagt die trotzdem einfach kaputt. Und das ist so gut. Und dann habe ich jetzt drei oder vier liegen immer mit 4-1. Noch nicht 5-0. Ich will meine erste Trophäe haben. Aber alle liegen mit 4-1 abgeschlossen.
Ja.
Und ich habe jetzt auf zwei FNMs gespielt. Da bin ich jetzt beides mal mit 4-0 darum gekommen. Beziehungsweise eine FNM und ein Freeplay.
Mhm.
Und das war ist eine insane gute Karte. Und insane cool. gutes Deck. Aber auch die spielen halt dann, bis auf Thoughtnots hier, und ich glaube, einen Onkel Uli, keine alten Eldrazis mehr. Es sind nur noch neue Eldrazis drin,
ja.
ohne Ende.
Nachvollziehbar.
Und, ja.
Aber das
deswegen, halt also es gibt schon Modern Horizons 3 Karten.
Okay, okay, dann sind die Datenlagen hier teilweise noch ein bisschen schwierig. Aber würdest du dann sagen, wenn du jetzt auch gerade so ein bisschen gesagt hast, dass so ein paar andere Karten jetzt auch auf dem Vormarsch sind, glaubst du, man muss dann Grief tatsächlich bannen? Also so ein Teil von mir weiß die Antwort schon, aber ich frage trotzdem.
Ja, also Grief muss einfach gehen. Sie können natürlich meines Erachtens nach ganz gerne Uro direkt mitnehmen. Uro ist immer noch mein persönlicher Erzfeind. Und dann White Plummet Adventure Endbahn und ich bin glücklich. Nein, wenn wir ernst bleiben, sie werden Grief früher oder später bannen müssen. Und es ist einfach eine zu starke Karte, als dass er einfach da bleiben könnte.
Mhm.
Und dementsprechend denke ich, dass sie da auch was machen werden. Aber halt noch nicht jetzt und vielleicht auch noch nicht in 2-3 Wochen. Aber der Grief wird gehen. Da bin ich mir ganz, 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 ganz sicher.
Ja, es wirkt halt gerade so.
Und es heißt nicht, dass das Deck schlechter dadurch wird. Man kann immer noch mit dem Frog spielen und den Frog durch den Grief ersetzen. Es wird immer noch ein insane starkes Deck sein. Aber es wird eine faire Partie Magic sein. Und es wird nicht, ich habe immer noch 4 gute Handkarten und du bist auf einen schlechten Mulligan auf 5 und ich habe eine 3-2er. Das wird dann halt nicht mehr passieren. Deswegen.
Ja, nachvollziehbar. Also wie gesagt, ich all die Sachen, die hier zu Grief eben, was wir eben schon gesagt haben, die sind ja nach wie vor wahr. Also Blau hat man ja schon vor 10 Jahren gesagt, dass es einfach die stärkste Farbe in Legacy ist. Zwar nicht gerade wenig und jetzt quasi Schwarz als zweitbeste Farbe halt eben noch mit hinzugekommen, kriegen immer weitere krasse Pieces mit Orcish Bowmaster, mit Grief, mit dem ganzen Package um Reanimate-Spells eben noch mit dazu. Ich glaube auch, dass es ziemlich eindeutig ist, was hier gehen muss. Und vor allen Dingen, selbst wenn es nicht von den Daten dazukommt, ist es aber trotzdem der Shoutout der Community, was wir hier oder du halt im speziellen Online schon seit Monaten sagst, was jetzt auch Ladenbesitzer die Turniere absagen, die wenigen Legacy-Turniere, die es halt im Paper eben gibt, halt absagen. Weil sie sagen, das ist nicht repräsentativ für das, was wir mit Legacy showcasen wollen. Und da fand ich es auch ziemlich witzig. Ich hatte noch die Erklärung zu dem Announcement von dem letzten Bann mir noch im Nachhinein nochmal angeschaut. Mhm. Und da gab es auch eine Frage, die reinkam, dass Legacy doch ein Format Pauper Panel mäßiges Panel auch bekommen sollte, weil offensichtlich ja Wizards of the Coast nicht gebacken kriegt. Und dagegen wurde sich sehr krass gewehrt, weil es heißt ja, okay, das ist ja ein offiziell sanktioniertes Magic the Gathering-Format und darüber will man so ein bisschen die Hoheitsgewalt behalten.
Das ist Pauper auch, just saying.
Pauper. Aber ich glaube, der Hintergrund ist, weil bei Pauper, dass es halt so ein bisschen aus dieser Fanbubble eben kam und dass so man im Nachhinein klar, es ist ein bisschen was anderes, aber ich finde auch, sie sollten es einfach offen zugeben, dass Legacy kein große Rolle mehr für sie spielt. Also bis wir eine neue Pro-Tour in dem Legacy-Format bekommen, also ich glaube, da werden die nächsten Sachen, also das wird nie wieder passieren so. Und dann kann man es halt auch in die Hände von Fans geben, die zumindest dann so ein bisschen mehr eine Ahnung haben, was da überhaupt passiert. Weil offensichtlich, wenn die eigenen Experten das sagen, man denkt sich so, nö, machen wir nicht, dann ist es einfach Zeit abzugeben und loszulassen. Und man will die Kontrolle vielleicht dann auch mal hergeben und andere Leute entscheiden lassen.
Bitte.
Genau, aber tatsächlich, was jetzt das für mich ein bisschen bedeutet mit jetzt gerade mit dem Modern Rises 3, wir haben eben über Modern Bannings geredet, wir reden jetzt über Legacy Bannings. Ich bin immer noch sehr zufrieden mit Pioneer.
Das würde ich ja, an der Stelle kurz ich sagen.
Ich habe jetzt eben nochmal geguckt, dass ich mir vielleicht doch nochmal das Rakdos-Vampire-Deck irgendwie zusammenhole und dann dachte ich mir so, also es ist ein starkes Deck und ich habe keine Angst, dass es gerade weggebannt wird, deswegen. Also eigentlich kann ich mich auch gar nicht beschweren, gerade beim Pioneer. Ja. Aber wie seht ihr das mit Grief in Legacy? Sagt ihr, okay, gerade neues Set, wir haben sogar Assassin's Creed noch bekommen, da muss man auch mal gucken, wie die Karten davon in Legacy ankommen. Und da sollte man lieber noch nicht agieren? Oder sagt ihr auch, geht zusammen mit Nadu einfach Emergency Ban raus damit und die Leute und das Format ein bisschen atmen lassen? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord, würde mich da sehr freuen, von euch zu lesen. Und dann würde ich sagen, springen wir doch mal rüber von den gruseligen Szenarien in Legacy und Modern zum neuen Standard-Set, worauf sich echt einige Leute freuen, und zwar Bloom Barrow, das wohl mit Abstand cuteste Format oder das cuteste Set seit Lorwyn, wenn man das mit einnehmen möchte. Also wo es halt auch komplett weg von Menschen ist. Wir haben nur kleine, süße, fuzzy Creatures. Davon steht jetzt diese Woche zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Draußen ist da der Preview-Stream. Das heißt, wir haben noch nicht so viele neue News, die wir darüber sprechen wollen. Aber wir wollten trotzdem schon mal reinnehmen, weil es gab ja ein paar Previews, die uns eben noch offen waren. Und vor allen Dingen halt über unsere Erwartungshaltung auch so ein bisschen reden. Denn vielleicht ja erstmal Frage an dich. Bist du hyped für Bloom Barrow? Hast du da Bock drauf? Ist das so ein Set, wo du sagst, boah, ich kann ja gar nicht warten, genug Packs zu öffnen und das Limited irgendwie zu erleben? Oder sagst du, okay, Modern Horizons 3, ich muss mich davon jetzt erstmal erholen?
Ich habe so die Schnauze voll von Decks, von neuen Sets. Ich muss es leider ehrlich sagen. Ja, ich habe so die Schnauze voll von neuen Decks. Also es ist cool, dass sie es machen und das Set ist auch gut, aber es ist halt einfach zu viel. Wir haben jetzt in nicht mal, ich glaube nicht mal, warte, ich muss es gerade mal nachgucken. Wann kam Modern Horizons 3 raus? Weil ich glaube, wir haben nicht mal 40 Tage drei Sets.
Ja, es kam jetzt wirklich sehr viele.
Wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Ansonsten wird mich irgendwer in den Kommentaren bestätigen oder das genauer raussuchen. Dann guckt mal in den Kommentar rein. Irgendein schlauer Mensch wird es da gepostet haben.
Ja.
Und es sind nicht viele Tage. Ich glaube, es sind keine zwei Monate. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es keine zwei Monate sind. Drei Sets. Und das ist nicht gerade so drei Sets, so, oh, lustig, wir machen so ein Set, was wir in drei Wellen rausbringen. Wir reden hier von Modern Horizons 3, einem der teuersten Sets aller Zeiten. Wir reden von Assassin's Creed, die einfach sehr hohe Universes Beyond-Kosten hatten. Und dann reden wir noch von einem Standard-Set, das noch einherkommt, natürlich mit der vollen Palette von Playboostern, Collector-Boostern, einem Bundle, einem Pre-Release-Kit logischerweise, mal wieder vier Commander-Decks, weil wir haben noch nicht genug Commander-Decks, und einem Starter-Kit, wo wir jetzt gerade das Assassin's Creed Starter-Kit auch hatten.
Ja.
Und ich muss sagen, es ist so viel. Und wir haben das schon öfter gesagt, dass wir an einem Punkt sind, wo es echt einfach so ein Overload ist. Und da waren wir nicht bei 40 Tage, drei Sets.
Also ja, das ist total.
Halt insane.
Total. Also ich muss auch sagen, man merkt gerade wieder den Overload ziemlich krass. Also wir hatten ja auch sowas nochmal wie Secret Lair Drops dazwischen. Aber ja, wir haben ja am 6. Monat 2024 hatten wir Modern Horizons 3. Und am 7. Assassin's Creed, am 8. soll Bloom Barrow kommen, am 9. schon Duskmourn. Duskmourn haben wir auch schon mehr Karten gesehen als zum Zeitpunkt jetzt als von Bloom Barrow. Ja, es ist Hardcore. Sie hauen wieder einen raus, links und rechts. Und man kann halt wirklich nur sagen, man muss wirklich sich seine Sets raussuchen. Und mich würde es nicht wundern, und dazu kommen wir vielleicht nachher noch im Thema Assassin's Creed ein bisschen drauf, dass manche Leute einfach ganze Sets skippen müssen, weil sie sagen, okay, das geht halt nicht. Und wir merken halt jetzt auch gerade, wir haben sehr viel jetzt über Modern und über Legacy gesprochen. Zum Beispiel eine Karte aus Bloom Barrow, die wir gepreviewt bekommen haben, seit dem letzten Mal, ist halt Hark's Grizzly Guardian. Und ohne jetzt zu sehr auf die Effekte einzugehen, es ist halt ein X, zwei rote und zwei grüne für ein 5-5 Legendary Creature Badger Warrior. Allein die Stats lassen mich schon so ein bisschen aufatmen und so ein bisschen denke ich jetzt schon, ohne den weiteren Text gelesen zu haben, ja, ist halt jetzt wieder Standard-Set. Das heißt, es wird jetzt wieder eher uninteressant. Vielleicht kommt hier und da mal eine Karte irgendwie bei rum, wo man sagt, okay, jetzt kann man das irgendwie in einem Commander-Deck nochmal verbauen, aber jetzt ist es wieder so ein bisschen Piano. Und ich glaube, nach diesem Hype wird es einigen Leuten eben so gehen, die jetzt von Modern Horizons 3 kommen, die vielleicht noch Assassin's Creed mitgenommen haben mit einem ein oder anderen Booster und die halt jetzt sagen, okay, Bloom Barrow, ich chill jetzt erstmal, ich lass das mal über mich ergehen und denk mir noch nicht so viel dabei. Was halt eigentlich schade ist, weil wirklich Bloom Barrow eigentlich einer dieser Sets ist, die allein stehen. Das ist eine neue Plane für Magic the Gathering. Es hat ein neues Konzept. Und es hat auch ein sehr ansprechendes und weit gefächertes Appeal mit halt eben diesen, dass man halt eben keine Humans auf dem Plane hat. Man hat halt so ein bisschen neues, interessante Welt, die so ein bisschen an Redwall orientiert ist. Auch alle Artworks, die wir bisher gesehen haben, die denke ich schon so, okay, das sieht spannender aus als so manch andere Designs, die wir in den letzten Jahren bekommen haben. Und es resultiert halt darin, dass man so ein bisschen oversaturated ist einfach. Und ja, das ist halt mega schade einfach.
Absolut. Es ist halt vor allem schade, weil man halt einfach die Leute ja trotzdem, das Designteam, die verschiedenen Designteams, die natürlich immer noch sehr viel Liebe reinstecken. Das darf man nie vergessen. Auch wenn wir manchmal drüber haten, dass so viel sie kommt und so weiter. Das sind alles Management-Entscheidungen.
Ja.
Das sind keine Entscheidungen, die halt irgendwie von Leuten getroffen wird, die an den Sets arbeiten, weil die Leute würden es hundertprozentig anders machen, weil für die ist es was Besonderes. Es ist den Frame zu entwickeln. Dieser Frame von Bloomberg ist so schön. Oder auch so Sachen zu machen, wie das Lumara Below the Woods nochmal so ein Special Treatment mit so einem gelben Frame bekommen hat, obwohl es einen Zusatzframe gibt und so. Und die sagen ja auch, hey, wir wollen ja, dass die Leute sich darüber freuen, dass es wirklich so was Spaßiges und Lustiges ist und was Schönes ist. Ich meine, wir bekommen endlich Otter-Commander. Wir bekommen ein Set, wo Otter mattern. Wir haben immer noch meine Langohr der Gerechtigkeit, immer noch eine der großartigsten Namen aller Zeiten mit so einem Hasen, der gerade in eine Karotte schleudert. Und es ist so schön.
Ja.
Es sind so schöne Karten drin. Und gleichzeitig hänge ich hier und denke mir halt so, ich habe die Schnauze so voll von Magic Sets.
Ja.
Das ist echt übel.
Es wäre wahrscheinlich auch eine gute Zeit für eine Magic Pause, wenn jetzt man nicht so aktuell so drin ist. Oder man nimmt sich halt wirklich mal Horizons 3 mit und sitzt sich
erstmal
die
Totierung.
Wenn man keinen Podcast hat, wäre es super für die Pause. Ja. Aber vor allen Dingen, was mich halt so überrascht, ist, sie versuchen halt wirklich diesen Appeal von diesen Tribal, ist ein Tribal-Set, wo es halt wieder sehr viel um die verschiedenen Creature-Types geht oder Kindred, wie es halt jetzt heißt. Und man merkt das halt auch in sowas wie Pearl of Wisdom, ein 3-Mana, 2 generische, ein blaues für eine Sorcery, die eins weniger kostet, wenn man einen Otter kontrolliert und einfach draw 2 Cards. Also wieder ein sehr simples Design und es belohnt halt eben Otter-Decks in dem Fall, was wahrscheinlich wirklich hauptsächlich so ein Limited-Ding sein wird. Oder Might of the Meek, eine 1-Mana-rote Instant mit Target Creature gains Trample. Until end of turn, it also gets +1/+0. Until end of turn, if you control a mouse. Und dann draw a card, also wirklich so ein 1-Mana Cantrip mit einem Boost in Rot. Ist jetzt kein unfassbar kreatives Design, aber man merkt halt schon, dass der Fokus wirklich darauf ist, man soll, wenn man halt das Limited spielt, soll man auf jeden Fall in einer dieser Kreaturentypen drin sein. Und was ich darüber hinaus tatsächlich noch ziemlich spannend finde, sind diese uncommoned, mono-colored Land Cycles, die wir bekommen haben. Das ist einmal Lupin Flower Village, Lilypad Village, Mud Flat Village, Rockface Village und Oak Hollow Village, die jeweils halt für ein farbloses tappen oder für ein farbiges, aber nur, wenn man Creature Spells casten möchte. Und die haben darüber hinaus halt noch verschiedene Effekte, wie Lilypad Village finde ich eigentlich ganz spannend. Für ein blaues kann man das tappen und man macht dann zu Welt 2, aber man kann es nur aktivieren, wenn man ein Bird, Frog, Otter oder Red diese Runde ins Spielfeld bekommen hat. Und so kann man sich halt dann auch eben so kleine Verbesserungen reinnehmen. Und das ist eigentlich die Art und Weise, wie ich diese Special Lands eigentlich am liebsten habe, dass sie halt schon so einen gewissen Fokus vorausgeben. Also sie sind nicht so universell einsetzbar wie die neuen zu Modern Horizons 3 zum Beispiel, wo es halt einfach ein generisch guter Effekt ist, sondern man muss halt wirklich in diesen Tribes sein, damit sich das halt für einen lohnt.
Weißt du, was das Insane dabei ist?
Was denn?
Die ganzen Tribes sind alle gedoppelt.
Ja.
Das heißt zum Beispiel bei Bad sehen wir jetzt schon, es ist weiß-schwarz das Theme.
Ja.
Wir sehen, bei Bird ist es, warte, Bird muss ich das zweite suchen. Bird ist blau-weiß zum Beispiel, das, die Thematik.
Ja.
Und das ist so cool, sich da mal durchzusetzen und zu sagen, okay, Raccoons sind rot-grün und so. Und das, als ich das realisiert habe, dass auf jedem Doppelland eine der beiden Sachen drauf ist, ich war so glücklich. Und wie gesagt, das Set ist so süß.
Das ist wirklich sehr schön.
Ja. Ich habe jetzt neulich tatsächlich, das kann ich auch vielleicht empfehlen, ich weiß nicht mehr, warte, ich muss es gerade mal gucken, glitzerndes Ding, darunter habe ich es gefunden. es ist ein Boardgame, was ich gespielt habe, und zwar Eiler und das glitzernde Etwas. Es geht um einen kleinen Hasen, der irgendwie glitzerndes Etwas auf dem Berg sucht. Und es ist in einem sehr ähnlichen Artwork gehalten und einem sehr ähnlichen Stil. Und das erinnert mich daran, weil ich habe das jetzt neulich tatsächlich durchgespielt. Das ist Singleplayer oder Multiplayer, also man kann es zu zweit spielen, gegen das Spiel, ist ganz großartig. Und das hat mich so daran erinnert und das ist so süß. Und das trifft halt bei ganz vielen einfach so einen kleinen Nerv, muss man einfach sagen. Aber ja, es ist halt immer noch viel.
Es wäre halt gelogen, wenn wir sagen würden, dass wir sind jetzt ultra gehypt für Bloomberrow, weil halt gerade so der Hype-Akku ist gerade ein bisschen leer. Und das bringt uns vielleicht noch mal ganz kurz noch zum letzten Thema mit Assassin's Creed. Das Set kam jetzt letztes Wochenende am Freitag offiziell raus. es sind die Beyond Booster, darüber haben wir schon geredet. Es gab dann auch so in manchen Läden eben so Starterdeck-Events, wo neue Spieler eben dazukommen konnten. Und ich habe das besucht in im Funtainment, wurde eingeladen, muss ich dazu sagen. Und es war sehr schön, vor allen Dingen, weil man auch dann teilweise wirklich Leute haben, die halt Bock auf Magic haben, aber auch Leute, die gar nichts mit Magic am Hut haben und die dann zum Beispiel Fragnard war auch mit dabei, den man hauptsächlich nur aus dem Gaming kennt und hauptsächlich Ubisoft-Games behandelt. Und er war halt komplett weggeflasht. Das war halt wirklich ziemlich cool, eben zu sehen, wie er auch dann so checkt. Und dann, ich fand's so lustig, er hatte gemeint, es gab so eine Karte, so ein 3-Mana, 2-3 Assassin mit Todesberührung. Und wenn er angreift, bekommen andere Assassins von der Todesberührung. Und dann meinte er so, das ist ja total broken. Das war wirklich so diese frühe Euphorie von wegen Synergien zu entdecken und dann zu merken, oh mein Gott, das ist ja mega stark. Nicht wissend, dass wir einen Monat vorher Modern Horizons 3 mit den brokensten Magic-Karten aller Zeiten bekommen haben. Aber trotzdem war es halt irgendwie cool zu sehen, wie die Leute sich da gefreut haben. Aber es ist halt jetzt ziemlich awkward verpackt in einem Strudel aus Preview-Events, oder? Also, wie hast du Assassin's Creed bisher mitbekommen?
Sehr viel. Zum Glück sehr viel. Wir haben auf der MagicCon durfte ich einiges öffnen für den lieben Fabi aka MTG Lippert. Und habe das jetzt gerade am Schneiden für meinen Channel. Ich habe nochmal was zugeschickt bekommen, selber für hier zum Öffnen. Das war auch ganz cool. Und ich habe von Gate to Games, für die habe ich auch ein Video gemacht, bei denen auf dem Channel. Mit extrem viel. Die haben mir wirklich sehr viel zugeschickt. Und das war so ein Moment, wo ich auf angefangen habe, das so hart zu appreciaten. Ich saß hier am lustigerweise, das Video kommt heute bei Podcast oder am Freitag, wenn ihr das gemacht habt, mit dem Gewinnspiel online. Und ich saß hier und war Dinge am Öffnen. Und ich wurde immer und immer und immer glücklicher, weil ich immer mehr Sachen gefunden habe. So Kleinigkeiten, so, ach, das ist die Karte. Und ah, da kommt der her. Und ah, der hat diese Kleinigkeit noch mit dabei, die halt in dem Spiel mit drin ist. Und ich muss sagen, wie gesagt, ich hatte bisher noch kein Set, das mich so glücklich gemacht hat. Gleichzeitig muss ich auch sagen, hatte ich wenig Sets, die mich so traurig gemacht haben. Weil der Hype für dieses Set, also auf der MagicCon war es halt nicht wirklich da. Ja. Also man konnte gegen Ende wirklich noch Collector-Display-weise Zeug kaufen, weil es sich nicht verkauft hat. Nicht, weil der Preis ist teuer, keine Frage. Irgendwie, ich glaube, 20 Euro pro Collector-Display. Aber auch die Events dazu, was ich gelesen habe, von dem, was ich gesehen habe, es tut mir im Herzen einfach weh, dass das nicht so angenommen wird, wie eigentlich ein AAA-Titel, was, glaube ich, Assassin's Creed immer noch ist, so eine floppt, um das böse zu sagen.
Ja.
Weil die Karten sind krass, es sind nummerierte Karten, es sind so schöne Karten, Senua ist insane. Oder auch diese Templar Knights und so. Wir haben da ja elendig lange schon viel drüber geredet. Und wie gesagt, 40 Tage, 3 Sets. Und ich glaube tatsächlich, dass einfach dieses Assassin's Creed gerade so hart untergeht, weil es einfach für alle Leute, also ich sehe das ja auch bei uns in den Kommentaren. In den letzten Videos haben wir immer wieder, auch ganz einfach, wir skippen einfach Assassin's Creed. Der nächste, kein Problem, ich gucke mir Assassin's Creed nicht an. Und die Leute skippen es einfach, weil es Universe Beyond ist und weil sie es gewohnt sind. Aber es ist immer noch ein modern-legales Set. Es ist ein Legacy-legales Set. Es sind super starke, super coole Reprints mit wunderschönen Artworks. Und sie werden halt durch die Flut gerade einfach überrannt. Und das ist so schade. Und ich glaube tatsächlich, dass das Set deshalb failen wird. Weil wir keine coolen, also richtig großen Events dazu hatten. Wir hatten kein Command Fest Assassin's Creed. Wir hatten kein Magic Con Assassin's Creed. Wir hatten eine Magic Con Modern Horizons 3.
Mhm. Ja. Weil das Ding ist halt auch, Assassin's Creed kannst du ja auch nicht spielen. Das ist halt auch so ein ganz großer Punkt, wo ich denke, damit haben sie sich ja schon in den Nesseln gesetzt. Weil wäre es ein ganz normales Pre-Release-Event gewesen, wo man irgendwie sagen würde, okay, ich mache hier irgendwie jetzt meine 6 Booster auf, baue mir daraus ein Assassinen-Deck und es wäre synergetisch und man könnte da wirklich sich Decks um die Charaktere bauen. Aber selbst in Amsterdam
haben sie es
ja auch nicht hinbekommen. So, ne?
Ja, und es würden ja auch alle das Gleiche spielen. Ja. Es sind ja nur 100 Karten, das ist nichts. Ich musste so lachen. Tobi von Elder Demon Highlander, Grüße gehen raus, hatte auf Instagram einen Post gemacht, dass er sich irgendwie so ein paar Sachen von Games Island hat zuschicken lassen, gekauft hat. Und einfach irgendwann so bei der Hälfte der ganzen Karten, die er aufgemacht hat, so, ja, ich habe übrigens alle Karten gezogen, von 1 bis 100.
Ja, es fehlen dir wirklich nur so 1, 2, ne? Das ist schon krass.
Ja. Und halt, das muss man halt sagen, das ist so insane.
Ja, und vor allem das Ding ist halt auch, darüber hinaus ist es ja auch wirklich so, dass es ist ein kleines Set und ich glaube, wir müssen uns einfach eingestehen, dass diese kleinen Magic-Sets einfach nicht funktionieren. Also es hat schon bei Aftermath nicht gut funktioniert, da waren die Leute enttäuscht. Das hat bei Assassin's Creed halt jetzt dafür gesorgt, dass die Leute einfach irgendwie auch den Sinn nicht dahinter gesehen haben. Also man konnte nicht damit spielen. Die Kartendesigns waren irgendwie nett, aber halt, es ist zwar auch ein modern legales Set, aber die Karten da drin, bis auf ein, zwei wenige Ausnahmen, sind die wirklich nicht constructed gemacht so, aber man will natürlich Modern-Legalität drin haben, damit man es schön verkaufen kann. Falls dann doch mal ein One Ring oder ein Orkish-Bow machst oder sowas drin ist. Man will ja auch nicht in die Irrelevanz fallen, wenn man sagt, so ein Set ist halt nicht Modern-legal. Da gucken halt alle Modern-Leute quasi weg und sagen so, ja, okay, interessiert mich nicht. Jetzt mussten sie zumindest hingucken, haben alle Karten gesehen und denken so, okay, interessiert mich nicht und gehen dann weg. Aber man hat zumindest noch diese Augen noch einen kurzen Moment länger drauf. Und ich finde es schade, weil ich finde auch, das Set ist sehr gelungen. Wie gesagt, dieses Event beim Funtainment, die Leute haben dann nur mit Starterdecks gespielt, hatten trotzdem aber so viel Spaß.
Oh, die Starterdecks sind so cool.
Die sind halt wirklich cool. Ja. Oh mein Gott. Die machen sehr viel Spaß. So.
Vor allem, man kann sich diesen Lieblingszeit ja auch auswählen. Das ist was, das habe ich gar nicht realisiert. Das habe ich erst realisiert, als ich das hier wirklich in der Hand hatte und geöffnet habe in dem Video, wo ich dachte, so, ha, das eine ist so Assassin's Creed 1, 2 und so ein bisschen 3. Und das andere ist halt so Origins und Ding. Und das dachte ich so, okay, krass. Das ist mir da erst aufgefallen.
Total. Und es ist halt so schade, weil ich glaube, das hätte schon das Potenzial gehabt, ein großes Set zu sein. Oder man hätte halt wirklich mehr, oder man hätte es konzeptionell mäßig anders aufbauen können, dass man sagt, okay, vielleicht sind es dann auch nicht, also vielleicht wird das Set nicht wirklich von der Kartenanzahl größer, aber es ist zumindest irgendwie 14 Karten mäßig, dass man es halt mit anderen Boostern verdraften kann, dass du dann, keine Ahnung, deine Call of Mana Packs oder sowas, dann schmeißt du Assassin's Creed mit rein, weil es ist ja auch Mörder und eine Detektive und so weiter, dass man es da so ein bisschen aufbaut, aber meiner Meinung nach ist es halt von der Konzeption bis halt auch zur Umsetzung, bis auf jetzt die individuellen Kartendesigns, weil die sind großartig, aber wie sie es angekündigt haben, wann es angekündigt worden ist, es ist ja auch nicht verbunden mit irgendeinem Release von Assassin's Creed. Ich glaube, das nächste kommt ja diesen Winter oder so wieder raus, ne?
Es ist, glaube ich, rund um den Release von einem Set schon gewesen, von einem Spiel.
Ach so, also
es kommt am 13. November 2007 war ja das allererste, das fällt mir jetzt gerade auf. Aber am 15. November 2024 kommt Assassin's Creed Shadows. Aber ich meine, es wäre jetzt auch neulich irgendein Assassin's Creed rausgekommen. Weil ich noch nicht gespielt habe, wo ich gerade dran bin tatsächlich. Also mit das nach Valhalla. Mir fällt gerade der Name nicht ein.
Ich bin da auch absolut überfragt, was das angeht. Aber
Mirage.
Und
das Release-Date von Mirage ist halt Ende letzten Jahres gewesen, 5. Oktober. Also es ging eigentlich. Aber ich glaube, sie wollten so ein bisschen so einen Hype mitnehmen für Ende des Jahres. So das Neue kommt dann raus. Weil wenn das Neue halt rauskommt, also dass Shadows rauskommt am 15. November. Das wird ja auch noch mal in Japan spielen und so weiter. Und sie haben ja auch schon ein paar Teaser-Karten reingeflippt gehabt.
Ja.
Es gibt ja schon Charaktere, die es in Shadows geben wird.
Mhm.
Und das ist schon krass. Aber es kam halt einfach nicht rüber. Das muss man auch sagen.
Ja, es kam in den Läden nicht an.
Also in den Läden nicht. Das Set war großartig, wie gesagt.
Weil auch die Läden, ich meine, was machst du da für ein Event? Also wenn du jetzt Ladenbesitzer bist und Assassin's Creed kommt raus und du hast vielleicht sogar Bock, was richtig Geiles zu machen, du kannst ja wirklich nur diese Starterdecks, die wirklich sehr gut gelungen sind, kannst du halt als New Player-Event so ein bisschen reinholen. Aber gleichzeitig kommt halt auch keiner der etablierten.
Ich hätte noch was anderes als Vorschlag.
Ja, bitte.
Ich hätte noch was anderes als Vorschlag. Die Bundles kosten zwar einen Fuffi, Das ist viel Geld. Aber Bundle League, wo du hingehst und einfach ein Bundle öffnest, weil da sind 9 Karten drin. Ich habe, wie gesagt, ein Bundle auch auf dem Video auf. Ich durfte dir einmal das komplette Konzept öffnen für Gated Games.
Sehr cool.
Und dieses Bundle aufzumachen, ich liebe ja Bundles, ich bin ein großer Fan von Bundle. Ich habe eine Deckbox direkt dabei, also das Bundle. es sind 9 Booster drin, die jetzt halt 9 Booster, 50 Euro, könnt ihr euch runterrechnen. Das sind günstigere Booster, wie wenn ihr die einzeln kauft, tatsächlich.
Ja.
Und dementsprechend super cool. Man hat diese ganzen Länder mit drin. Die Länder sind wunderschön.
Oh, sehr schön.
Die Full Art sind unendlich hübsch. Und da ist ein Komplettset drin. Und zwar 2 Komplettsets. Sowohl in Foil als auch in Non-Foil. Das ist
krass.
Riesig. Und das ist so für so ein Bundle echt okay. Und es macht auch mega Spaß, es aufzumachen. Und wenn man da dann sagt, okay, wir haben jetzt 9x 7 Karten. Jetzt muss ich natürlich rechnen, sind 63. Damit kann man was machen.
Ja, das stimmt schon. Wobei da fällt, glaube ich, auf, dass dann zum Beispiel, das war bei dem Event, kam da so ein bisschen raus, es gibt, glaube ich, nur 8 grüne Karten. Also das ist halt die Verteilung
ja,
von denen.
Ja, das ist richtig.
Das ist halt, da merkt man wieder nicht, dass Draft oder damit zu spielen nicht im Vordergrund der Designs stand.
Und nee, absolut.
Ich glaube, das ist der größte Fehler, den Magic halt machen kann, ist halt Sets zu releasen, die nicht aufs Spielen ausgelegt sind. Also ich bin gespannt, wie sie die anderen Sets, die anderen Universes Beyond, die ja angekündigt sind, noch verpacken wollen. Aber ich glaube, das potenziell wäre da gewesen. So eine League, wie du meinst, wenn man ein Bundle auch so verkauft, so von wegen, hey, starte deine Assassinenreise, ne, bau dein Assassinen-Deck. Das hätte Leute abgeholt. Das hätte Leute auch auf einer Casual-Ebene halt eben abgeholt. Und ich glaube, dass sie das halt nicht mehr angeboten haben. Und wieder auf der MagicCon hat man sich auch mit Commander Draft so ein bisschen so über Wasser gehalten, aber da hat es sich auch nicht wirklich nach Assassin's Creed angefühlt. Es gab keine Limited-Events, man konnte sich zwar Packs kaufen, aber alle waren gerade mehr so, ich möchte mein Geld in Modern Horizons 3 stecken. Das war ein ganz, ganz weirder Release. Und ich hoffe, sie lernen wirklich draus. Und sie sagen halt auch, okay, das werden sie wahrscheinlich jetzt in nächster Zeit nicht machen, aber sie müssen bei solchen Releases ein bisschen vom Gas runter, weil wir kriegen es nicht mehr mit und wir reden jede Woche über eine Stunde über Magic the Gathering. Und selbst wir haben ne, mit den Connections, die wir haben und den privilegierten Start, die wir haben, dass wir diese Sets mitbekommen, ohne Geld ausgeben zu müssen, zwangsläufig. Wir sind überfordert. Und ich habe hier Karten liegen, wo ich mir denke, boah, darüber kann man ein geiles Commander-Deck bauen. Und ja, jetzt gucke ich mir halt Bloomberry an und denke mir schon so, das ist halt.
Ich habe diese ganzen Karten mit Assassin's Creed immer noch nicht durchgeguckt.
Ja.
Also die Leute, die Podcasts zuhören, das ist halt eine Kartenstapel, den kann ich fast nicht in einer Hand halten.
Ja.
Ich habe diesen Kartenstapel geöffnet, ich habe die Booster geöffnet, ich habe ihn noch nicht durchgeschaut.
Ja.
Also total. Noch nicht aktiv. Ich habe ihn im Video durchgeschaut, aber im Video ist es halt ein anderer Modi.
Ja, da willst du
und,
schnell durchgehen,
das ist halt,
du nicht, ne?
Ja, genau. Und das ist halt insane. Und da muss ich sagen, das ist so schade. Und jetzt muss ich mich schon mit dem neuen Set auseinandersetzen, ab morgen.
Genau.
Und es ist wirklich, wirklich schade. Und für mich als Assassin's Creed-Fan, als riesen Assassin's Creed-Fan, eine absolute Schande, dass ich halt dieses Release so zwischen diese 2 Releases quetschen muss, weil wir auch noch Final Fantasy dieses Jahr irgendwann haben, glaube ich.
Wenn ich glaube, es ist nächstes Jahr. Aber es wäre
krass, wenn
es dieses Jahr noch käme.
Und da muss ich dann halt sagen, es ist so weird, wo dass man es nicht irgendwie anders machen konnte. Und so schade, weil ich liebe Assassin's Creed. Die Franchise hat so viel zu bieten und sie hätten so viel draus machen können. Aber sie haben es halt, einfach nicht hinbekommen, habe ich das
Gefühl. Total. Oder wie es der Professor von Glaring Community College am Ende seines Reviews gesagt hat, thank you, next. Was haben wir als nächstes? Komm.
Ja.
Liefert ab.
Ja, ja.
So, und das ist halt einfach schade, weil wenn man halt wirklich mit so Herzblut dran ist, wie du es bist, oder auch wie ich die Designs sehe und denke mir so, ah, das ist cool, das ist mal was anderes, das ist mal was Netteres. Ja, ist halt, thank you, next. Ist halt, okay, wir müssen uns jetzt über das nächste beschäftigen, deswegen machen wir munter weiter. Und das ist einfach schade bei sowas, was halt wirklich Potenzial hätte. Aber wie seht ihr das mit Assassin's Creed? Habt ihr das Set so ein bisschen verfolgt? Konntet ihr ein paar Booster rippen? Habt ihr vielleicht euch das Starterdeck geholt und konntet der einen oder anderen Gaming-Freund zu Magic beeindrucken? Dann schreibt uns doch gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, da von euch zu lesen. Und ich würde sagen, machen wir noch 1-2 Fragen Ask Us Anything?
Natürlich.
Sehr gut. Ask Us Anything. Eure Fragen beantwortet hier im Radio Ravnica Podcast. Marc, wo können die Leute denn ihre Frage stellen für Radio Ravnica?
Wenn ihr unten in den Shownotes, beziehungsweise ich glaube, bei Ding ist es mittlerweile rechts in den Shownotes, oder unten in der Videobeschreibung nachschaut, findet ihr dort einen Link. Dieser Link führt euch auf den Radio Ravnica Discord. Dort könnt ihr in dem Bereich Ask Us Anything, da werdet ihr durchgeführt, Fragen stellen. Wenn ihr Fragen stellt, stellt Fragen, die bitte dann auch sinnvoll sind für uns zu beantworten. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich hätte hier eine Deckliste, könnt ihr mir dabei helfen? Dafür ist unsere Community sehr gut geeignet. Das schaffen wir nicht im Ask Us Anything.
Ja.
Aber wenn ihr Fragen habt, was unser Lieblingsessen ist oder was unsere früheste Kindheitserinnerung ist oder wie wir zu bestimmten Situationen in Magic stehen, könnt ihr das dort gerne reinhauen. Bitte einmal, wenn ihr eine Frage habt, eine relativ kurze Frage, das machen die meisten sehr gut, vielen Dank dafür. Mhm. Und wenn ihr die Frage habt, einfach auf Enter drücken und dann kommt die Frage früher oder später bei uns im Podcast.
Ja, so haben wir zum Beispiel eine Frage von Hazel, der fragt, waren bestimmte Bereiche der MagicCon Amsterdam zu klein für die Masse an Leuten? Darüber haben wir schon letzte Woche so ein bisschen gesprochen, welche Bereiche so ein bisschen zu klein waren, welche Bereiche vielleicht auch zu wenig da sind. Sprich Toiletten. Aber wie ist denn zusammengefasst deine Meinung zu den verschiedenen Bereichen? Hatte man genug Platz zum Zocken und zum Kaufen?
Also zum Zocken auf jeden Fall. Die Playhalle, die Event-Playhalle war fast leer.
Mhm.
Also nicht fast leer. Sie war immer dort gut gefüllt, wo Events waren. Aber man hatte immer noch irgendwo Platz, um sich mal hinzusetzen. Die Command Zone war sehr großzügig, wirklich sehr großzügig.
Ja.
Und man hatte immer Platz. Und man hatte sogar noch eine Free-Play-Area, wo man auch was anderes als Commander spielen konnte. Vorteil von Freeplay war halt, man konnte alles spielen und es hat eigentlich gejuckt. Bei Commander hat man den Vorteil, man ist hingegangen, hat einem Judge gesagt, hey, ich suche mir eine Playgroup und der Judge hat einen einfach dahin gesetzt, wo der nächste freie Platz war. Das war ganz cool und an für sich war sehr viel Platz. Ich habe mich auch mit Seabags unterhalten und sie sagte zu mir, also es ist eine Content-Creatorin aus den Staaten, und sie sagte zu mir, wir haben hier fast den Doppelten am Platz gehabt, obwohl wir die gleichen Spieler, also die gleichen Leute hatten, die da waren, wie in Amerika. In Amerika muss das wohl ganz, ganz eng sein. Und deswegen bin ich die ganze Zeit überlegen, ob ich noch irgendwie eine MagicCon in Amerika mal mitnehme, irgendwie so Vegas oder sonst was, weil ich da wirklich Bock drauf hätte, mir das mal anzuschauen, dass es anscheinend dort viel, viel enger ist.
Ja, also ich fand's auch, man hatte auf jeden Fall mehr als genug Platz, um alles so zu machen, was man wollte. Man hat schon gemerkt, dass gerade so die Freeplay-Area in der Wartezone, da hat man dann einfach nur noch so ein paar 20 Tische hingestellt und das gut sein gelassen. Aber das Tolle ist ja, Magic the Gathering-Spieler brauchen ja auch nicht mehr. Deswegen, auch wenn die Umgebung vielleicht nicht mehr so hübsch war, wie es in anderen Sälen war, oder man nicht so einen Ausblick hatte, wie diese Hochebenen, wo sich ja ein paar Leute auch getroffen haben, hatte man trotzdem mehr als genug Platz, um halt auch auszuweichen, um auch ein bisschen eine ruhigere Runde zu genießen. Und was ich halt ziemlich cool fand, ist, dass die Mana-Stage, also die Hauptstage, wo das meiste Programm ablief, dass da vor oder in derselben Halle, so relativ weit hinten, halt da auch noch Freeplay-Areas waren. Weil ich fand es einfach so schön, während Game Nights zu sehen, wie Leute einfach quasi das so ein bisschen wie im Hintergrund laufen lassen, wie so ein Stream so.
Ja.
Und einfach währenddessen Commander spielen und ab und zu mal hochgucken und so, oh, das ist jetzt gerade spannend. Und es waren einfach schon so schöne Aufteilungen, wo ich sage, okay, das passt. Ich glaube, das Einzige, was man sagen würde, okay, die Läden waren teilweise ein bisschen überfüllt, gerade so, wenn sie halt so Glücksräder und sowas alles haben, wo die Leute dann wirklich anstanden, da war auf jeden Fall dann nicht mehr so viel Platz, aber ansonsten kann man sich, glaube ich, nicht wirklich beschweren, was den Platz angeht. Dann die nächste Frage ist von Arne, der fragt, moin, was haltet ihr generell vom Kartengraden? Lohnt es sich das oder sollte man lieber die Finger davon lassen? Kartengrading, vielleicht erstmal, um Leute abzuholen, was verbirgt sich denn dahinter?
Kartengraden bedeutet, dass ihr tatsächlich Karten innerhalb eines Slabs packt. Slabs ist wieder ein Fachbegriff. Ihr kriegt eine Plastikverpackung, die drumherum geschweißt wird. Und Leute, die haben gewisse Standards, schauen nach, ob eure Karte den Standards entsprechen. Zum Beispiel, sind die Ecken besonders schön? Oder ist die Oberfläche schön sauber? Oder ist halt der Zustand der Karte extrem gut oder halt mittelmäßig oder schlecht? Und dann packen sie halt in so einen Plastikcase und verschweißen es. Das hat einfach die Bewandtnis, dass man einfach eine wunderschöne Karte einfach in den Raum stellen kann und sagen kann, hey, das finde ich schön, das finde ich nice und das würde ich ganz gerne da verpacken. Dementsprechend, ich finde Kartengrading tatsächlich cool, kann ich schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Ich mag das sehr. Wenn man das braucht, wenn man das cool findet, eine Karte zu haben, bei mir ist es zum Beispiel, ich habe jetzt ein paar Karten gegradet, die war zum Beispiel die Last Minute Shopping. Das ist ja eine Karte, wo wir mit Wizards zusammengearbeitet haben und ich die bekommen habe, dann habe ich die einfach graden lassen.
Ja.
Und das, weil ich es einfach cool finde, es ist so ein bisschen Historie, ist was Schönes. Ich würde jetzt keine meiner Talias mit Nummerierung upgraden lassen, weil ich halt sage so, hey, ich möchte die vielleicht mal spielen oder sie zumindest irgendwie in einem Case an die Wand hängen und das schön haben, die muss ich nicht graden lassen.
Ja.
Aber so Erinnerungsstücke, die grade ich tatsächlich ganz gerne.
Ja, total. Also ich glaube auch, das ist so der, also natürlich gibt es auch den Financing-Aspekt, wenn man wirklich krass Sammler ist und man will irgendwie diesen Alpha Artist Proof Black Lotus haben, wie halt Post Malone sich den gekauft hat oder so, dann ist das natürlich auch so ein Sammlerwert, wo man dann auch eine sehr verlässliche Quelle hat, was die Qualität der Karte angeht. An sich ist es halt wirklich mehr ein etwas teureres Karte einschweißen, um halt eben so eine Mitteilung eben zu haben. Ah, du hast ja gerade was liefern lassen.
Genau, ich habe auch eine authentifizierte Karte, da werdet ihr im nächsten Video zu sehen, habe ich ein Video zu gemacht,
ja.
Die dann auch authentifiziert sind, weil das gehört auch dazu. Man kann darüber authentifizieren, dass die Karte echt ist.
Ja, das ist auch noch sehr wichtig, ja.
Wirklich cool und damit kann man was machen.
Genau, aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen, lohnt sich das oder sollte man die Finger davon lassen? Es hängt sehr davon ab, was man mit lohnt sich das meint. Wenn man darüber meint, man will sich seinen Wert, irgendwo festlegen, dann könnte sich das schon lohnen unter Umständen, da bin ich nicht so tief drin. Aber wenn man als Spieler rangeht, dann würde ich fast schon sagen, es ist fast schon eher eine schicke Sache, die man hier und da mal mit so Erinnerungsstücken macht, wie du es halt meinst, wo man sagt, hey, die Karte habe ich besonders gerne irgendwie mal gesammelt oder ich will jetzt hier irgendwie eine Karte haben, die für mich was bedeutet und die einfach schöner ausstehen haben, dann finde ich das ganz nett. Aber man kommt auch ganz gut über die Runden, ohne sich Karten graden zu lassen. Würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, das absolut. Da bin ich absolut bei dir.
Genau, dann haben wir noch eine Frage von Mixo. Der fragt, gibt es Tipps von euch, wie man Judge werden kann, seit es die Academy nicht mehr gibt? Das ist eine sehr spannende Frage, weil ich da auch nichts mehr davon gehört habe. Gibt es da mittlerweile Updates, wie man wieder Judge werden kann?
Keine guten. Ich bin ein relativ, also es gibt ein neues System. Das neue System wurde von Judges aufgebaut, die sehr viel Erfahrung haben und sehr viel auf Grand Prix sind, wo ich relativ outspoken drüber auch geredet habe, dass ich kein Fan des neuen Systems bin, weil gerade Neulinge, Level 1 Judges und so weiter, werden da stark meiner Meinung nach benachteiligt und es fehlt der Blick für die neuen Judges. Das ist, muss ich jetzt dabei sagen, das ist gerade hier meine völlig freie eigene Meinung. Ihr kennt das, bla bla bla. Ihr könnt mich gerne dafür, dann auch die anderen Judges dafür immer wieder gerne blamen. Ich habe dafür richtig Ärger bekommen, dass ich das offen und ehrlich sage. Und das sehe ich immer noch so. Ich hatte eine Menge Judgelinge, die abgesprungen sind, die halt Judge werden wollten. Die aber gesagt haben, nee, das neue System ist halt dumm, weil man halt Geld bezahlen muss, um Judge sein zu dürfen. Das war ja vorher auch schon so. Aber die Benefits ist, man darf sagen, dass man Judge ist. Man muss viermal im Jahr muss man sich wieder neu prüfen mit so Tests für jedem Set. Und du hast eine gewisse Anzahl an Events, die du judgen musst und so weiter und so fort. Wenn man das alles haben möchte, dass man andauernd geprüft wird und nichts davon hat und dafür aber noch Geld bezahlt, dann kann man gerne dem neuen Judge-System beitreten. Ich persönlich würde sagen, wenn ihr auf Judge Academy geht, könnt ihr dort immer noch die Judge-Tests machen. Ihr könnt immer noch die Prüfungen machen. Ihr könnt immer noch die einzelnen Tests machen. Und zwar, glaube ich, sogar bis Level 3 hoch. Schaut sie euch an. Macht sie. Macht diese Sachen. Und wenn ihr Judge sein wollt auf einem Local Game Store Level, dann geht zu eurem Local Game Store und sagt, hey, ich habe die Prüfungen da gemacht, beziehungsweise ich habe die Aufgaben da gemacht. Ich bin jetzt nicht in der offiziellen Judge Society drin, aber ich würde gern Judge sein, weil das sagen alle Judges. Und das ist egal, ob sie in dem neuen System sind oder nicht. Um Judge zu sein, musst du einfach nur judgen.
Ja.
Und das kannst du auch, ohne dass du irgendeinen Altherrenclub, keine Ahnung, wie viel Geld im Monat oder im Jahr hinterherwirfst und sagst, bitte nehmt mein Geld, damit ihr auf großen Grand Prix damit weiter Geld verdienen könnt und ich das als kleiner Local Game Store Judge euch bezahle, weil ich habe davon nichts. Ja, es ist eine Menge Hate gegenüber dem neuen System. Ich mag die Leute, die hinterstehen. Die sind wirklich nett und alles und so fort. Aber ich finde das System nicht gut. Ich habe es schon sehr oft offen kritisiert und werde es auch weiterhin tun. Das muss ich leider sagen. Wenn ihr Judge werden wollt, wenn ihr Judge sein wollt, auf einem hohen Grand Prix-Level und Niveau, werden die Leute euch bestimmt weiterhelfen können. Keine Frage. Und da könnt ihr dann auch sehr cool was machen. Weil dann beginnt ihr etwas, was einer Karriere gleichkommt, die halt auch irgendwann finanziell sich widerspiegelt. Mhm. Wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr einfach nur ein Local Game Store Judge sein wollt, der Friday Night Magic nebenbei noch freiwillig Judge macht oder mal einen Pre-Release judged oder so, dann könnt ihr das auch, ohne dass ihr irgendwie in einem Verein sein müsst oder sonst was.
Ja.
Das kann jeder machen.
Ich glaube, das ist halt das, woran es mir halt gerade fehlt. Also, wir haben ja auch schon länger darüber gesprochen oder hatten auch schon mal eine Folge darüber, dass so ein bisschen so ein Decline herrscht, auch was diese Promos und diese Benefits angeht für Judges, auch Hobby-Judges. Und gerade das, was du beschreibst, so ist es halt wirklich, ja, das ist halt so das große Problem. So, die Community, also ich persönlich war ja auch schon mal irgendwie interessiert, irgendwie so ein bisschen mich da reinzulesen in so ein Judge-Programm, aber tatsächlich ist mir dann auch die Hürde zu groß, mich da irgendwie zu engagieren. Ja. Und de facto bin ich in dem Local Game Store schon für viele Regelfragen auch einfach da. Und einfach nur durch die Erfahrung hat man halt ein bisschen was mitgebracht. Man kann ja dann auch offen ehrlich zugeben, hey, weiß ich nicht, müsste ich jetzt googeln. Und das funktioniert in 98% der Fällen funktioniert das genauso gut.
Ja.
Und das ist halt eben das Ding, warum sollte man jetzt gerade noch Judge werden wollen, wenn man nicht hauptberuflich Judge werden möchte auf einem Grand Prix und großen Level. Und da muss man sich ja auch fragen, gibt es für einen in einem lokalen Bereich gerade genug Events, die das rechtfertigen, so eine Karriere zu verfolgen? Weil ne, so viele Events gibt's dann halt auch nicht. Und Local Game Stores, die haben natürlich auch Kosten, die sie gerne woanders decken wollen würden, als dass sie da jetzt noch jemanden irgendwie anstellen, der da den Judge macht.
Nee, die werden da kein Geld für rausgeben. Also eben, Local Game Stores, die Judges bezahlen Level 1er oder so für Pre-Release oder so. Das ist ganz, ganz wenig. Also man bekommt dann vielleicht mal den Eintritt mit rein, darf mal eine Runde mitspielen oder so.
Ja.
Und das ist dann der Benefit, den man davon hat.
Ja, und das ist halt einfach was, wo ich auch sage, okay, da fehlen mir halt die Anreize. Da fehlt mir halt so ein geiles Reprint in der Judge-Version, wo man sagt, hey, boah, diese geile Karte, das wäre der Hammer so. Weil es dann auch wieder das eine Story
ja schon reichen. Dazu, ne? Genau, es würde ja schon reichen, wenn man bei den Level 1ern und vielleicht sogar bei den Level 2ern, also bei den Local Judges, einfach hingeht und sagt, hey, okay, ihr bekommt einen gewissen Teil davon, ihr verdient damit nichts oder nicht viel, wir werden euch nicht wirklich irgendwie dafür besteuern, dass ihr Judge sein wollt. Das alleine würde ja schon den Anreiz machen. Wenn man dann sagt, okay, du musst halt die Prüfung machen oder du musst im Local Game Store irgendwelche Events judgen. Dass man halt sagt, hey, sei einfach aktiv, dann bist du einfach Judge. Statt dass du sagst, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Und wenn man das so low macht, dann muss man da auch keine Benefits für angeben. Dann sagt man, okay, ich kann die Sachen lernen, keine Frage, das ist ein Benefit. Aber ich kann das halt ganz anders machen. Und wenn ich aber hingehe und sage, hey, ich muss dafür Geld bezahlen, ich muss dafür andauernd mich prüfen lassen, ich habe eine Verpflichtung, so und so viele Events zu judgen und so weiter und so fort. Das sind alles Verpflichtungen. Und dann fragt man sich irgendwann halt, wofür?
Ja.
Und das habe ich halt angegeben, das habe ich auch angemerkt. Und ich habe dafür auch eine ganz große Liste, die ich da 4 DIN A4 Seiten geschrieben und wurde leider zum Großteil sehr mit Floskeln abgestraft und eben von vielen mittlerweile gemieden. Das ist auch das, was ich auf der MagicCon gekriegt habe, wo ich Leuten getroffen habe, die ich sonst immer eigentlich als sehr gut auch befreundet habe oder gesagt habe, das sind zumindest Judge-Kollegen, mit denen ich auskomme, wo auch da Judge-Kollegen mich, die auch höher in dem System sind, effektiv gemieden haben, was ich von Level 3 oder höher Judges, die es aktuell gibt, einfach sehr abfällig fand.
Ja.
Dass man da einfach nicht auf einen Kollegen drauf zugeht, weil er eine andere Meinung hat. Das fand ich sehr, sehr scheiße.
Cool.
Und da muss ich sagen, wenn das das System ist, möchte ich aktuell nicht Teil des Systems sein. Das System wird sowieso irgendwann wieder zusammenbrechen, wie jedes Judge-System. Und dann gucke ich mir das nächste Judge-System wieder an.
Genau, deswegen, wenn ihr da Interesse dran habt, dann abwarten. Oder schaut euch die Sourcen an, die es halt gratis gibt. Fragt mir mal im Local Game Store, ob man es halt so hobbymäßig so nebenbei ein bisschen machen darf.
Genau.
Und wie gesagt, dann seid ihr da auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ich würde sagen, damit wir noch eine etwas positivere Meinung haben am Ende, lasst uns noch eine Frage reinnehmen von Sabo. Dort wird gefragt, welche Playmat würdet ihr gerne mal besitzen oder besitzt ihr vielleicht schon eure absolute Lieblingsplaymat? Hast du da eine Playmat, wo du sagst, okay, die würde ich unbedingt noch gerne haben wollen oder eine, die du vielleicht auf der MagicCon gesehen hast oder sagst du, ich habe schon meinen Favorite gefunden?
Also ich habe eine sehr schöne Thalia-Playmat, wo so ganz viele Thalia-Artworks drauf sind. Die hatte ich auch mit auf der MagicCon.
Die sehen sehr cool aus, wirklich.
Ja, natürlich meine Radio Ravnica-Playmat, keine Frage. was ich sagen muss, wenn es eine Playmat gibt, die ich unbedingt noch haben will, es gibt die Playmat von der Thalia Guardian of Traven aus der DCI-Promo, wo sie einfach so nah vor dem Gesicht praktisch steht. Die Spielmatte gibt es. Die gibt es halt in Deutschland, ist die gar nicht mehr verfügbar.
Mhm.
Und es gibt, glaube ich, in ganz auf ganz Card Market irgendwie, ich glaube, 3 Leute, die sie aktuell anbieten. Und das ist halt was, wo ich sage, dass in Deutschland ist sie gerade einmal verfügbar für 150 Euro, was mir einfach das Geld nicht wert ist.
Ja, für die Playmat ist das eine Menge.
Genau. Und ich finde sie halt wunderschön. Man kann sie bei Steve Argel noch bestellen, aber dann hat man halt 50 Euro Versand plus noch Steuern. Dann bist du halt über die 150 Euro. Und ja, deswegen hoffe ich, einen Grund mehr auf die MagicCon irgendwann mal zu fahren und zu hoffen, dass Steve Argel vor Ort ist und dort diese Playmat zu kaufen. Aber diese Talia, wie sie ganz nah rangezoomt ist mit dem Schwert, das ist so für mich noch so ein kleines Original natürlich, so ein kleines Highlight, weil die früher hätte ich gesagt, die Dragonlord Ojutai, die habe ich mir irgendwann mal gegönnt, weil die sehr günstig bei einem Store tatsächlich noch rumlag von damals.
Nice.
Aber dann ist es mittlerweile diese Talia.
Ja, also ich muss auch sagen, es hat sich mittlerweile so eine neue Lieblingsplaymat für mich so ein bisschen etabliert, weil ich habe ja bei dem Nils Hamm Kickstarter so ein bisschen mitgemacht, wo es dann eine Delver of Secrets Playmat gab, die halt auch nummeriert ist und wo er dann auch handsigniert so draufgeschrieben hat, ich habe die 35 von 150. Und das ist mittlerweile so ein kleines Schmuckstück, wo ich immer wieder merke, wenn ich die ausrolle, nicht nur ist es halt cool, so ein paar Reaktionen zu haben und so ein bisschen, oh cool, habe ich noch gar nicht gesehen, dieses Artwork. Und das liebe ich ja generell momentan, dass immer mehr Artists eigene Playmats drucken dürfen und die dann auch verkaufen dürfen. Also was ich da von Mark Tiedin auf der MagicCon gesehen habe, da musste ich mich auch richtig zurückhalten, da nicht irgendwie so ein City of Brass oder sowas zu kaufen, weil das sah schon sehr, sehr sick aus. Und der Oberhammer für diese Nils Hamm Playmat von Delver of Secrets ist halt, dass ich sie hier ab auf der MagicCon noch signieren lassen im selben silbernen Edding, was er auch für die Nummerierung verwendet hat. Und das macht's für mich jetzt so richtig rund, dass ich diese Playmat, die ist auch schöne Qualität, schön an der Seite gestitcht, schön dick. Das macht einfach Bock drauf zu zocken. Und ich glaube, also ich habe tatsächlich einige Playmats, wo ich die auch in dieser wunderschönen Tür-Banderole, die ich einmal gepostet habe. Ich werde heute noch gefragt, woher ich die habe. Das ist einfach schön, da so ein bisschen durchzugehen und halt so eine gewisse Historie dann auch zu haben. Zum Beispiel die Playmat von der MagicCon Barcelona zu sehen, neben der MagicCon Amsterdam Playmat, neben halt so ein paar Locana Playmats, die selbst geprinteten Sachen. Das ist einfach schon cool, so eine kleine Sammlung zu haben. Und ich muss wirklich sagen, ich finde es ziemlich schön, dass hinter jeder Playmat so eine kleine Story hinter ist. Und wenn es nur ist, dass es eine Return to Ravnica Champions Playmat, die ich irgendwann mal bei einem Event in Berlin gekauft habe für 20 Euro. das ist halt für mich schon ausreichend genug, dass ich sage, okay, finde ich eine geile Story. Ich mag das Artwork da drauf. Da steht Champion drauf. Damit kann man gut bluffen. Das nehme ich mir mit. Und deswegen, ich bin da dann schon dann doch eher jemand, der so wenig Playmats kauft. Also gerade so die jetzt so irgendwie von Dragon Shield oder Ultimate Guard so rauskommen, wenn es jetzt nicht ein richtig geiles Motiv ist. Sondern halt mehr entweder Artwork, was ich mag, oder halt was halt eine besondere Story hat, wie halt die Nils Hamm Playmat oder die Champions Playmat oder halt auch sowas wie die Radio Ravnica Playmats, die ja dann auch noch irgendwie dann auch persönlichen Bezug haben, die hat man irgendwie selbst gedruckt und da steht man dann doch irgendwie eher hinter. Aber damit würde ich sagen, vielen Dank für eure Fragen. Wenn ihr an dieser Stelle nächste Woche eure Frage beantwortet haben wollt, dann schreibt sie uns in das Discord, in den Ask Us Anything Thread. Und wenn wir schon gerade dabei sind, schaut direkt mal im Discord ein bisschen vorbei an den tollen Events, die wir da haben. Wir sind da auch echt mittlerweile eine ganze Menge Leute. Das sind jetzt, ich habe das Gefühl, über Amsterdam sind da noch mal so viel mehr Leute dazugekommen, was echt krass ist. Und ihr könnt uns auch supporten darüber hinaus. Natürlich supportet ihr uns auch auf Discord, aber natürlich darüber hinaus auch mit den üblichen Algorithmus-Sachen auf YouTube, mit einem Abo, mit einem Like, mit einem Kommentar. Aber auch eben als Podcast eben mit 5-Sterne-Bewertungen auf Apple Podcasts und Spotify. Vielleicht könnt ihr auch mal einen Kommentar schreiben, weil die kommen tatsächlich an, auch wenn ich sie irgendwie händisch alle approven muss. Das ist ein bisschen komisch. Aber interagiert da gerne mit uns. Und wir sind auch eben auf Social Media. Wir haben Instagram, wir haben Twitter, wir haben Threads. All die guten Sachen verlinkt in der Videobeschreibung. Und zu guter Letzt nochmal einen vielen Dank an Holy für das Sponsoring auch dieser Folge. Und ihr könnt bei weareholy.com/radioravnica das Sortiment von Holy euch anschauen. Die haben wieder ein paar neue Geschmacksrichtungen rausgebracht, die ziemlich cool sind. Genau, mit Hitchies, was ziemlich wild ist, die Kombination. Und ihr könnt noch ein bisschen Geld sparen und uns dabei indirekt unterstützen mit Ravnica 10 für 10% oder Ravnica 5 für euren Ersteinkauf. Spart ihr da ganze 5 Euro. Und darüber hinaus, wenn ihr uns noch direkt unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne machen auf patreon.com/gamery und könntet in dieser Liste von Namen auftauchen, wie wir sie jetzt verlesen. Und zwar Asterix, TK241, BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonim, Storming Wolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und vielen, vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit mehr Bloomborough und vielleicht, hoffentlich, Daumen gedrückt, ein paar Bannings. Schauen wir mal. Bis dahin, haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.